Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Mit Milch und Zucker. Mein Name ist Sophia und ich bin Gründerin des feministischen Vereins Viva la Vulva. Ich darf heute eine Takeover-Folge von Viva la Vulva einmoderieren. Und zwar hatten wir vor ein paar Wochen eine Diskussion im Fett und Zucker, passenderweise, mit dem Titel Pages and Ages of Feminism. Und diskutiert wurden bei dieser Diskussion zwei Bücher. Das eine, Warum ich keine Feministin bin, ein feministisches Manifest. Und das andere, Sheroes, neue Heldinnen braucht das Land. Ziel der Diskussion war eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Generationen von Feministinnen. Es gibt zahlreiche Vereine, Netzwerke, Bücher und sehr viel Elan. Und wir haben heiß diskutiert und uns darüber unterhalten, was eigentlich neuer Feminismus bedeutet, ob es denn überhaupt sowas wie einen neuen Feminismus gibt und was eigentlich die Ziele des feministischen Kämpfens sein sollten. Und ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß. Willkommen bei der Diskussion.
Ich bleibe hier stehen, ihr hört mich hoffentlich alle. Ich bin hier verdrimmelt, das ist hier mein kleines Café. Ich freue mich nur, dass dann doch so viele gekommen sind. Irgendwer hat gesagt, für Feminismus interessiert sich doch niemand, stimmt gar nicht. Ich freue mich sehr, dass das Stichwort unser Café ausgesucht hat für die Veranstaltung. Vielen Dank. Und ich bin keine, die so ganz super tolle Reden schwingen kann, darum würde ich gleich mal an die Marie das Stichwort weitergeben für die Begrüßung. Und ich glaube, du wirst jetzt etwas erklären zum heutigen Abend.
Ja, danke. Ich begrüße alle ganz herzlich zu unserer Veranstaltung. Das ist Stichwort Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung. Und wir sind sehr froh, hier heute erstmals im Fett und Zucker sein zu können mit einer Veranstaltung. Wir haben ein neues Veranstaltungsformat in unseren vielen Reihen von Veranstaltungen. Und ich freue mich sehr, merke, dass du die Idee in den Raum gebracht hast und sozusagen wir gemeinsam diese Idee ein bisschen ausfeilen konnten. Ich darf vorstellen, das Podium heute ist Maike Laugers, Iris Neuberg, Brigitte Menne, Elif Duigo und Sophia Surma. Und ich gebe dann gleich weiter an Maike, die uns mehr zu der Veranstaltung heute sagen wird oder einfach mal einstimmen wird und ja, vom Stichwort liegen hinten auf diesem Infotischchen auch noch Folder, Zeitschriften und so weiter.
Ja, vielen herzlichen Dank an Liv und Margit für die Begrüßung. Herzlich willkommen bei der Veranstaltung. Ich habe sie jetzt mal fürs Erste genannt, Pages and Ages, und habe mir gedacht, das klingt, mir ist noch nie aufgefallen, dass in Ages mit Alter, aber auch Jahrhundert oder Ewigkeiten auch de facto Bücher drinstecken mit Pages. Und insofern hat mir das mal gefallen, so als Titel, um über die Ewigkeiten des Feminismus und Büchern zu sprechen. Es freut mich, dass das Stichwort auch das hostet und bedanke mich auch dafür. Also mein Name ist Maike Laugers. Gerne in der ganzen Diskussion, die von Anfang an offen ist, immer mit Du anzusprechen. Ich bin als Moderatorin angekündigt, das haben wir aber in der Vorbereitung anders dann entschieden, also wir werden alle gemeinsam moderieren, beziehungsweise bei Bedarf. Der Hintergrund für die Veranstaltung ist ein bisschen eine Erfahrung, die ich immer wieder in letzter Zeit gemacht habe, dass es so viele Initiativen gibt, international sowieso, aber auch in Wien, die irgendwie was Feministisches machen und ich auch gar nicht die Möglichkeit habe, die alle zu kennen. Aus der Vorbesprechung weiß ich auch, dass es daran liegen könnte, dass ich Instagram nicht reichlich nutze und dass ich dadurch auch sehr viel verpasse. Ich finde es einerseits eben sehr toll, dass es so vieles gibt, andererseits habe ich schon noch den Eindruck, auch anhand von Literatur, dass es so Abgrenzungen gibt, gegen alten Feminismus und es braucht einen neuen Feminismus und so. Was ich ab und zu auch ärgerlich gefunden habe, irritierend, auch schade und so. Und haben wir gedacht, gut, das wäre doch mal interessant, quasi Alte und Junge zusammenzubringen, die irgendwie feministisch was wollen. Das heißt, angekündigt haben wir das heute auch als eine Suche nach Kommunikation, mal sehen, wie sie uns gelingt, verschiedener Generationen von Feministinnen. Und das ist auch das, was bei aller Verschiedenheit, und wir haben sicher viele Verschiedenheiten und einige sind relevant, andere nicht. Jedenfalls sind wir unterschiedlich alt, aber verbinden tut uns das Interesse an Feminismus, was immer auch jede darunter versteht, und auch die Freude am Debattieren und Diskutieren an Auseinandersetzungen oder, wie ich mir in der Vorbereitung gedacht habe, ich könnte auch sagen, was uns verbindet, ist, dass wir auf die ein oder andere Art alle eine große Klappe haben und auch gewöhnt sind, uns einzubringen, mehr oder weniger öffentlich. Ein Stück weit ist dieser Abend also auch experimentell. Schauen wir mal, was die Suche nach Kommunikation uns bringt, was auch mich auch neugierig macht, aber auch, ja, ich bin gespannt, was es wird. Wir werden jetzt heute Abend eben verhandeln, was wir jetzt verstehen unter Feminismus, neuer, alter Feminismus, wie auch immer, beziehungsweise was so aus unserer Perspektive jeweils Ziele feministischen Kämpfen sein sollten oder können. Damit wir nicht nur ausschließlich beim eigenen anfangen, haben wir auch zwei Bücher gelesen und wir haben sie eh auch alle richtig brav wie im Seminar dabei. Das ist einerseits von Jagoda Marinic, einer Taz-Journalistin in Berlin, das Buch Shiros, neue HeldInnen braucht das Land, wo sie immer wieder vom Bedarf eines neuen Feminismus schreibt. Und dann quasi als radikaler Kontrapunkt Jessa Crispin, das ist eine Journalistin aus den USA, Warum ich keine Feministin bin, ein feministisches Manifest. Und da geht sie auch auf diese Debatten ein Stück weit ein, neuer, alter Feminismus, was soll überhaupt Feminismus sein? Gut, und das ist es auch schon, was ich quasi zur Einleitung mache. Ab sofort quasi gebe ich weiter, das heißt, ich stelle auch nicht alle vor, sondern wir haben uns ausgemacht, jeder stellt sich selber vor. Und wir stellen uns einerseits vor, wer wir sind, und haben uns dann in der Vorbesprechung auf zwei Fragen geeinigt, nämlich jeder sagt mal für sich so, was für sie Feminismus jetzt überhaupt ist. Und dann gab es noch den Vorschlag, das nicht nur theoretisch zu machen, sondern auch konkret an einer feministischen Handlung aus unserem Leben zu erläutern, wie wir unseren Feminismus betreiben oder denken oder was immer es dann ist. So haben wir uns das mal gedacht. Und damit, weiß ich, schaue ich in dem Fall nach links, wer fängt, wir haben auch nicht ausgemacht, wer sich anfangen mag vorzustellen und auch was Feminismus ist. Wir stellen uns jetzt mal vor mit diesen ersten Statements und ab dann freuen wir uns auch gemeinsam zu diskutieren. Wir werden diskutieren, aber gerne auch mit euch oder Ihnen. Okay. Das sind wir jeweils, genau, wir haben sogar noch ein Schildchen.
Können wir anfangen?
Ja.
Ah, ich soll anfangen.
Ja, okay.
Also ich bin Iris Neuberg. Und was für mich Feminismus ist, ich glaube, eigentlich ist es sehr, sehr simpel. Es ist für mich selbstverständlich, weil es sehr, sehr notwendig ist. Ich denke doch gar nicht so, ich verkompliziere das auch gar nicht. Das ist für mich eigentlich eine sehr selbstverständliche Denkweise in Bezug auf unsere Gesellschaft, auf alle Gesellschaften. Und was für mich eine feministische Handlung ist, oder? Oder eine, was das repräsentiert, war die zweite Frage. Ich habe vor kurzem erst ein Video gesehen im Internet, wie, wo sonst? auf dem Löwin, also wir wissen ja alle, wie ein Löwenrudel aufgebaut ist, dass die Frauen oft zur Jagd gehen, dass die Männer dann als erstes essen, das ist sehr lustig. Und dann in diesem Video attackieren 9 Löwinnen die männlichen Löwen, weil sie das Essen nicht geteilt haben. Und normalerweise war das immer klar, die Frauen gehen das Jagen, die Männer essen, aber dieses Mal hatten sich die Löwinnen gesagt, das geht nicht mehr, das ist zu viel. und haben diesen Löwen brutal attackiert. Das ist wirklich ein ekelhaftes Video. Aber es hat mir sehr gefallen und sehr imponiert und war für mich eigentlich sehr stellvertretend, wo ich mir denke, genau das ist es. Ich will nichts anderes als meinen Anteil von meiner Beute, weil ich bin hungrig und ich bin eine Löwin. Und das war das, was ich mir dabei gedacht habe.
Okay. Also, ich vertrete mehr die Ages. Ich bin ein Mischwesen. Das heißt, ich wohne jetzt seit 10 Jahren in Wien, vorher am Land, vorher wieder in der Stadt und wieder am Land. Also ich bin nomadisiert an diesen Positionen. Meine feministische Geschichte ist die, dass ich vor 30 Jahren mit anderen Frauen zusammen den Frauentreffpunkt Rohrbach gegründet habe. Wir haben heuer das 30-jährige Jubiläum gefeiert, Rohrbach im Mühlviertel. Ich war zuvor in Wien, war in der Gründungsphase da auf als Zielpublikum dabei, als damals noch als eine der angesprochenen Personen. Ich hatte ein uneheliches Kind, bin dann aufs Land übersiedelt und weil ich dort Arbeit gefunden habe, in das Land Salzburg, und eine der ersten schönen Begegnungen mit der Wiener Aufgruppe war, dass sie mir ein Packerl geschickt haben mit Strampelhosen, selbstgestrickten Strampelhosen und Hauberln für mein Kind. Ja. Also das gibt es, glaube ich, heute auch nicht mehr. Es war wirklich eine schöne Erfahrung. Ich möchte jetzt nicht dazwischen nichts mehr erzählen, sondern nur ein Statement ablegen, das meine Nachbarin fotografiert hat aus Wien. Das möchte ich herumreichen, weil ich es sehr schön finde. Das ist für mich eine feministische Position in der Stadt, ein Blumenwagen, ein Pflanzenwagen mit einer spanischen Aufschrift. Ich kann zwar nicht Spanisch, aber das kann ich lesen. Ni la tierra, ni las mujeres somos territorio de conquista. Also dass weder die Erde noch wir Frauen sind ein Territorium der Conquista, also der Eroberung. Und das hat meine Nachbarin fotografiert. Ich wohne in einem Frauenwohnprojekt in Donaustadt. Und da ist es lange auf unserem Brett gehangen und ich möchte das jetzt herumreißen.
Hi, ich bin Ine. Ich bin Poetry Slammerin und ich habe im Jahr 2016 den Redewettbewerb Sex Multi gewonnen, wo ich mich zum ersten Mal mit Feminismus und Gleichberechtigung der Geschlechter irgendwie beschäftigt habe. Ich habe über meine Oma geschrieben, die mit 13 Jahren verheiratet wurde, und ich habe erzählt, dass es weltweit immer noch teilweise in manchen Ländern so ist. Und ja, Feminismus ist für mich einfach die Gleichstellung bzw. Gerechtigkeit zwischen Personen aller Geschlechter, egal woher sie kommen, egal welche Klasse sie angehören, egal welche sexuelle Orientierung sie haben. Und als wir gesagt haben, dass wir uns eine feministische Handlung überlegen sollen, habe ich dann etwas Persönliches gedacht, und zwar so, okay, und mir ist, ich habe das genommen, was mir als erstes eingefallen ist. Ich habe letztens die Petition von Aufstehen unterschrieben für die Senkung von Tamponsteuern, was ihr auch machen könnt, wenn ihr das wollt. Es ist nämlich so, dass das in Deutschland vor ein paar Wochen gesenkt wurde, und das will man jetzt in Österreich auch, weil Binden und Tampons lustigerweise, absurderweise, mehr besteuert sind als Opernbesuche, und Tampons und Binden sind aber kein Luxusgut. Das brauchen einfach Frauen einmal im Monat, und ja, das ist mir eingefallen. Das ist also politische Beteiligung.
Ja, hallo, Sophia Surma. Ich bin vom Verein Viva la Vulva, und um das jetzt so ein bisschen auszuholen, was Feminismus für mich bedeutet, würde ich eigentlich gern ein bisschen so darüber erzählen, wie wir den Verein eigentlich gegründet haben. Also ich bin
Gründerin von einer feministischen Initiative, genauso wie du. Aber unsere feministische Initiative ist jetzt gerade ein Jahr alt geworden. Also wir haben jetzt das erste Jahr hinter uns, was recht spannend für uns war. Und wir waren eigentlich eine Gruppe von Mädels, die einfach gemeinsam auf Urlaub war. Und an einem Abend sind wir dann zusammengesessen und haben dann über Themen diskutiert, die wir, obwohl wir schon länger in dieser Mädelsgruppe befreundet waren, nie wirklich so offen miteinander diskutiert haben, wie zum Beispiel das Thema Menstruation, Selbstbefriedigung, die eigene Vulva, wie schaut das da unten aus, fühlt man sich irgendwie komisch. Und wir waren dann alle sehr, sehr motiviert, wir haben da Sachen niedergeschrieben, im quasi am feministischen Manifest und haben gesagt, ja, bald gründen wir unsere eigene Initiative und dann machen wir das. Und wie das halt so mit diesen großen Plänen so ist, ist dann der nächste Tag gekommen und wir waren so, okay, jetzt haben wir ein bisschen übertrieben, wir müssen nicht gleich die Welt verändern. Und dann ist diese Lust, die wir da gehabt haben, sowas zu verändern, eine Zeit lang geruht. Mit der Geschichte von der Sigi Maurer ist das aber alles bei uns wieder ein bisschen so entfacht, weil es eben genau irgendwie dieses Thema war, dass die Nachrichten, die da von diesen Ladenbesitzer verschickt wurden, wirklich unterste Schublade sind, wir uns da alle ein bisschen so in dem Ganzen wiedergefunden haben. Und dann haben wir telefoniert und sagen, jetzt ist eigentlich die Zeit, dass wir was machen. Und dann haben wir eben Viva la Vulva gegründet. Was für mich eine feministische Aktion ist, also als Erster habe ich gedacht, automatisch eben durch den Zugang, den wir haben, Viva la Vulva, ein feministischer Akt ist zum Beispiel, sich selbst im Spiegel anzuschauen. Viele Frauen wissen gar nicht, wie sie da unten ausschauen und haben das vielleicht auch noch nie gemacht. Und das ist für mich so, wo ich auch für mich sage, wo ich das zum ersten Mal gemacht habe, das war irgendwie komisch und war für mich schon so was, wo sie halt Feminismus für mich wirklich, wo ich es am eigenen Körper quasi gespürt habe und gewusst habe, okay, es geht da um mich und meinen Körper, aber auch um die Körper von Menschen, die nicht frei und selbstbestimmt leben können, die sexualisiert werden, die vielleicht nicht der Norm entsprechen. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, das ist für mich ein feministischer Akt gewesen.
Okay, ja. Ich heiße Maike Lauges eben. Ich habe so mehrere Standbeine beruflich, bin in erster Linie selbstständig, aber ich lehre auch an den Gender Studies an der Uni Wien. Ich bin Trainerin und auch Beraterin, viel Coachings. Und Feminismus, also zuerst haben wir gedacht, das ist ganz einfach, die Frage zu beantworten. Und wie dann das kam mit der Handlung, eine feministische, dann habe ich tagelang irgendwie überlegt, dass mir also das Gefühl gehabt habe, mir fällt nichts ein und habe mich einmal zurückgezogen in, für mich ist das weniger so konkret, jeweils eine Handlung und die andere nicht, als so eine grundsätzliche Haltung. In das habe ich mich dann so ein bisschen irgendwie zurückgezogen. Und dann haben wir gedacht, naja, im Grunde bleibe ich schon dabei, dass das für mich eine Haltung ist und was drücke ich da für mich aus? Das eine ist schon so eine Ebene von, ich brauche in der Welt einen Raum, wo es auch richtig und sein kann, wo ich sein kann, wo ich mich selber auch immer wieder so konstituieren kann und so sein kann, wie das Außen oder ein Mainstream nicht haben will. Aber Feminismus an sich ist für mich schon ein Begriff, der ein zutiefst politischer ist, der eine Veränderung will. Ja? Und da ist für mich so immer wieder auch ein Spannungsverhältnis drin, wie viel ist das eigene Private dann auch was Politisches, das eine Veränderung bewirkt, außer dass ich mich besser fühle. Ja? Das wäre nämlich so ein Feminismusbegriff, der für mich nicht reicht, ja? Wo ich mir denke, die Veränderung, dass sich Einzelne besser fühlen und sich das leisten können, dass sie sich dann auch für nichts anderes interessieren müssen, das ist eigentlich nicht ein Feminismus, der mich interessiert. So würde ich es jetzt einmal definieren und ich lasse mich gerne inspirieren, quasi auch mit Kritik oder Erweiterungen, in Bezug auf Feminismusdiskussionen und was braucht es oder wo soll es auch hin damit. Ja? Gut. Insofern würde ich auch einfach gleich losfragen, weil für mich das eben so ist, du hast das erzählt so mit, ihr habt euch ausgetauscht über Menstruation und Masturbation, was für mich immer ein interessanter Zusammenhang ist, den ich jetzt so nicht unbedingt hergestellt hätte. Und Viva la Vulva und Anblicke von Vulva. Und du hast ja auch erzählt in der Vorbesprechung, dass ihr Vulvas bastelt. Ja? Und da habe ich mir gedacht, irgendwie toll, ja? Weil das ist ja so ein Geschlecht, das keine Repräsentation hat. Aber wo fängt das, also wo würdest du dann sagen, ist das Gesellschaftsveränderung und wie viel ist davon auch so ein, wir wollen, dass es halt uns gut geht?
Ja, also für mich ist es schon sehr stark auch gesellschaftsverändernd, weil für mich in dem Ganzen auch sehr stark Tabus brechen drinnen ist und gesellschaftliche Normen zu hinterfragen. Zu hinterfragen, warum dir gewisse Sachen über deinen Körper erzählt haben, warum sie heutzutage immer nur das Gerücht vom Jungfernhäutchen so stark haltet, diese Kontrolle über den weiblichen Körper. Und wir basteln wohl was, ja, also wir machen unter anderem auch Workshops, also das ist so unser, wir machen nicht nur Online-Sachen, sondern wir machen auch Offline-Aktionen und eins davon ist eben diese Workshops, wo wir unter anderem Vulvas basteln, aber es geht in den Workshops nicht nur darum, um Vulven zu basteln, sondern auch sich ein bisschen mit denen auseinanderzusetzen, welche Mythen gibt es eigentlich, die uns erzählt werden, um unsere Körper zu kontrollieren, um unsere Sexualität zu kontrollieren. Und man kann glauben, okay, Vulva basteln, das ist jetzt so eine Feel-Good-Aktion, das ist zwar nett, dass wir da alle zusammensitzen und Vulva basteln, aber wenn man dann in diesem Workshop sitzt und da sind manchmal Leute, die haben sich einfach wirklich vorher, also vor allem junge Leute, die sich vorher mit dem Thema vielleicht nicht so wirklich beschäftigt haben. Und wenn man dann sieht, die sitzen da und machen sich Gedanken, wie kann ich welchen Teil darstellen, wie schaut das wo aus und beginnen mit dir offen zu reden. Und ich weiß, dass es auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht so wie die Mega-Revolution kommt, aber ich finde, das ist so der erste Schritt hin zu dem, zu sagen, hey, wir brechen jetzt das Tabu, wir reden jetzt über Sachen, über die uns ganz lange erzählt worden ist, wir dürfen nicht drüber reden, ganz, ganz lange erzählt worden ist, es ist schmutzig, über solche Sachen zu reden, ganz lange erzählt worden ist, das schickt sie nicht, über solche Sachen zu reden, ganz lange erzählt worden ist, dass wir da unten falsch ausschauen, in Schulbüchern wird immer das Dreieck dargestellt und jeder glaubt irgendwie dann, also ich habe ganz lang geglaubt, dass die da unten komisch ausschauen, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie vielfältig Vulven sein können. Und für mich ist das einfach schon ein bisschen auch ein Protest und eine Aktion, das mit anderen zu teilen und zu sagen, hey, brecht mal ein paar Tabus und redet auch mit Leuten drüber.
Ja. Mir fällt ein, dass als ich in Rom gelebt habe, hat es an den Postkartenständen Repräsentationen von Penissen gegeben, massenhaft, von David, von Kunstwerken der römischen Antike und der griechischen Antike, die wurden massenhaft verkauft. Und das weibliche Pendant hat natürlich gefehlt, wie du dir denken kannst, aber es wurden Brüste als Postkarten dargestellt. Also die Brüste waren sozusagen gesellschaftsfähig, aber die Vulven, die waren lange nicht, die gibt es heute noch nicht.
Ja, das würde man gar nicht glauben. Also wir denken immer, wir sind so aufgeklärt. Und wenn du dann Leute fragst, ja, zeichne einen Penis, also auf jeden Schultisch sieht man Penisse. Und wenn du dir dann fragst, ja, zeichne mal eine Vulva, oder die meisten dann fangen überhaupt, muss man überhaupt anfangen mit Vulva und Vagina, wo ist überhaupt der Unterschied? Mhm. Und man, für uns hört sich das alles selbstverständlich an, aber im Dialog mit Leuten, und das machen wir sehr stark, also mit Leuten in Dialog treten, merkt man eigentlich, dass Sachen, die für uns vielleicht selbstverständlich sind, weil wir uns ganz lange schon mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen, für andere vielleicht nicht so selbstverständlich sind. Und ich finde einfach so, ach, es ist auch wert, wenn du nur einen kleinen Unterschied machst.
Also als du vorhin die Frage gestellt hast, so was bringt sich das, habe ich genau das Gleiche gedacht. Also dass man die Tabuisierung dadurch bricht und anfängt drüber zu reden. Ich glaube, das ist wichtig.
Und sie war, wir hatten zum Beispiel, ich war in einer Lehrveranstaltung von der Maike und da haben wir auch über das weibliche, also ich hatte als Thema das weibliche Geschlechtsorgan und da haben wir ein Buch drüber gelesen, Vagina, glaube ich. Ich weiß den Titel nicht mehr ganz, aber da habe ich auch sehr viel über mein Geschlechtsorgan gelernt, das ich nicht gewusst habe, wo ich mir gedacht habe, okay, warum weiß ich das eigentlich nicht? Und wir haben uns auch Schulbücher angeschaut, wie das weibliche Geschlechtsteil dort abgebildet ist und das ist auch teilweise sehr falsch, weil da gibt es einfach einen Strich, da steht Vagina und der Strich geht aber zu Vulva.
Ja.
Und das ist, ja. Ja. Also gut, dass ihr das macht.
Danke.
Ich frage jetzt einfach dich mal, du hast davor gesagt, du bist eine Löwin und du willst eine Frau sein.
Fürs Drama, so für
Drama. Fürs Drama, okay. Und welchen Anteil kriegst du, oder kriegst du einen Anteil von dem, was du dir erhoffst mit? Also ich habe auch gesehen, es gibt, auf Facebook bin ich ja schon, wenn auch auf Instagram nicht, habe ich ja gesehen, jetzt auch Vulva-Kekse gebacken.
Ja.
Ist das quasi ein Anteil für die Löwin?
Ja, nein, ja. Ich glaube, es geht um, wie ich schon gesagt habe, um Selbstverständlichkeit. Es geht darum, dass in einer idealen, super utopischen Welt ist das alles gar kein Thema. Ob wir, weil zum Beispiel Vagina-Kekse, wir lachen darüber, wie viele Gummibärlis haben wir gegessen, die in Form von einem Penis waren. Und
ja.
Es ist einfach, diese Selbstverständlichkeit ist nicht gegeben. Und ich glaube, das ist das, was ich als meinen Anteil sehe, dass ich Dinge so selbstverständlich machen kann, dass jeder Mensch Dinge selbstverständlich machen kann, wie andere Dinge, die uns selbstverständlich vorkommen, die aber nicht, die es nicht sein sollten. In einem Satz würde ich das so zusammenfassen, als mein Anteil an der Selbstverständlichkeit, wenn das Sinn ergibt.
Wir haben uns ja schon mal bei einer Veranstaltung gehört, dass du das auch erzählst, und ich finde das ja einmal mehr total faszinierend, wie diese Energie und diese Begeisterung, ja? Und gleichzeitig quasi als irritiert es mich, weil ich so das Gefühl habe, na, jetzt gibt es das neue Buch, das heißt zwar Vagina, aber spricht auch viel über Vulva, und damals habe ich mir schon gedacht, ah, jetzt gibt es ein Buch über Vagina und Vulva, was habe ich da eigentlich gelesen vor 30 Jahren, das war ja genau dasselbe. Ja, und ich frage jetzt die Brigitte, ist dir ja auch nicht unbekannt?
Nein, das hat immer wieder Diskussionen und damals hat es geheißen, damals hat es Bücher gegeben, die haben gelautet, die Möse, ja. Also ich kann mich noch gut erinnern, das war auch so ein Skandal, die Möse. Ja. Mhm. Und das habe ich jetzt mitgenommen und in Donnerstadt in unsere Bibliothek gestellt. Und wir haben natürlich auch über die kulturellen Konnotationen von der Vulva geredet und von der Möse, von der Vagina dentata, von der aggressiven Form der Möse, wie sie die Schlingende, die Zubeißende. Aber es ist witzig, du hast recht, es hat fast jede Generation diese Diskussion.
Mhm. Und das ist ein Stück weit auch so das, was mich bewegt, ja? Weil wir sind ja damals ein Stück weit auch aneinander geraten, was für mich lehrreich war, weil ich damals dann gefragt habe, so, warum macht es eigentlich keinen Spaß heute, eben Vulva-Bücher und Kekse und sonst was zu machen und sich darauf zu beziehen, was es ja schon gibt. Und was es auch vor 50 Jahren, vor 30 Jahren, was im Stichwort alles gespeichert ist an feministischer Literatur. Und damals, zuerst habe ich es konstruktiv gemacht, dann war ich verärgert, dann war es nicht mehr so konstruktiv. Habe ich gefragt, warum. Also so, irgendwie ist es ja interessant, ja, und lehrreich und toll, aber irgendwie ist es interessant, solange es scheinbar neu ist. Oder kämen Sie ihr auf die Idee, quasi zu schauen, was gibt es dazu schon, quasi wenn es 30 Jahre alt ist?
Also ich glaube, dass es nicht so ist, dass wir sagen, ey, alles was alt ist, das interessiert uns nicht. Es ist nur einfach, also wie wir als Viva la Vulva, also wir haben ein Forum, da featuren wir halt so Gastbeiträge, und es geht schon sehr auch darum, dass Leute
wie du und ich halt die Gelegenheit kriegen, auch selbst Sachen zu schreiben über ihren Alltag. Wo ist der Feminismus in meinem Alltag für mich? Und irgendwie ein bisschen so auf der persönlichen Ebene einfach im Internet zu erzählen, was einen irgendwie feministisch bewegt, was einem, wo einem das Private, wo das Private ins Politische kommt. Und ich glaube gar nicht, dass es so ist, dass wir sagen, wir wissen auch nicht, dass es schon Sachen gibt. Aber es ist einfach, dass wir Leuten im Alltag auch die Chance geben wollen, hey, du kannst auch was schreiben, hey, du findest bei uns die Plattform, wenn du die austauschen willst, wenn du Lust hast, deine Geschichte zu erzählen, dann erzähl sie. Und deine Geschichte ist jetzt nicht irgendwie weniger wert, sondern du kannst da deinen Zugang irgendwie auch erforschen. Ich glaube, ich finde, das ist immer ganz, ganz nett, wenn Leute, man merkt da dann, manche Leute setzen sich dann zum ersten Mal so mit dem Thema auseinander und du siehst halt im Schreibprozess, wie sie das für sie dann so formt, warum das dann doch nicht nur so ihr Privatleben ist, sondern warum das auch was Feministisches ist. Und ich glaube halt, es geht nicht darum, das Rad neu zu erfinden. Und es hat auch bei uns niemand den Anspruch zu sagen, hey, wir sind jetzt Viva la Vulva, wir sind die Ersten, die das machen. Überhaupt nicht, um das geht es nicht. Wir, im Gegenteil, wir empfinden uns als Netzwerk auch, eben Verbindungen zu suchen mit Gleichgesinnten. Also wir haben ganz viel Kontakt zum Beispiel mit der Erdbeerwoche, die das Thema stark thematisieren. Wir haben jetzt eine Aktion gemeinsam mit Aufstehen am Donnerstag um 9.30 Uhr vor dem Finanzamt, wo wir gegen die Dampfansteuer protestieren gehen. Wir haben ganz viel Kontakte mit verschiedenen Künstlerinnen, die Gloria Dimmel, die diese Vulva-Gipsabdrücke macht. Also es ist nicht so, dass wir sagen, hey, wir sind jetzt die alleinigen Besitzerinnen dieses Themas. Nein, es geht darum, Gleichgesinnte zu finden, sie auszutauschen und es geht nicht darum zu sagen, ja, irgendeinen, weiß ich nicht, Anspruch zu erheben, dass wir jetzt die Ersten wären, die das machen, aber wir sind die Ersten, die es auf unsere Art und Weise machen, so wie jede Person, die erste Person ist auf ihre eigene Art und Weise. Es ist eigentlich unsere Art, das zu machen und dafür steht Viva la Vulva ein bisschen, dass wir Leute in den Vordergrund holen, um ihre feministischen, politischen Geschichten, privaten Geschichten zu erzählen. Ja.
Ja. Ich frage mich halt, ob das nicht irgendwann einmal stecken bleibt, wenn angesichts der globalen Probleme und angesichts der Klimakatastrophe, angesichts von Greta Thunberg, frage ich mich, wie gelingt es euch, das umzulegen auf eine kollektive Präsenz der Vulva in unserer Gesellschaft?
Also ich finde, das ist ein cooler Punkt und ich finde, das ist so ein Ding. Natürlich, wir alleine werden das nicht schaffen können und das ist, wie du auch sagst, so das Thema hat es schon ganz lange Zeit gegeben. Wir haben schon damals die Möse und so und das zeigt einfach, dass es noch nicht, also wenn wir jetzt noch immer das thematisieren, wenn noch immer so viele Tabus herrschen, dann heißt das einfach, dass wir noch ganz lang weiterkämpfen müssen, bis es soweit ist, dass die Vulva ihren Platz in der Gesellschaft hat, enttabuisiert und entsexualisiert. Und auch, ja, das, ja.
Also was mir jetzt so einfällt, ist das Verhältnis von Geschichten und Geschichte. Also, weil diese Frage gibt es ja, es geht darum, dass die jeweiligen Schreiberinnen, Erzählerinnen, Bloggerinnen ihre eigene Geschichte erzählen, aber die ist eben auch nicht im Moment, sondern, und in welchem Verhältnis steht das zu einer Geschichte, einer feministischen Geschichte? Und warum wird das ein bisschen gegeneinander ausgespielt und nicht vielmehr irgendwie produktiv gemacht? Also ich bin sofort bei dir, dass es nicht darum geht, das allererste Mal irgendwas entdeckt zu haben. Aber wenn es um einen politischen Kampf geht, dann stelle ich mir die Frage, einerseits schreibe ich mich in eine Traditionslinie ein, nehme ich mir vielleicht bestimmte Taktiken her, die schon mal erfolgreich waren. Natürlich gibt es neue Medien, gibt es neue Möglichkeiten der Kommunikation und auch weniger einförmige. Aber ähnlich wie im Poetry Slam oder wo auch immer ich schreibe und eine Geschichte erzähle, stelle ich mir die Frage nach diesem Verhältnis von Geschichte und persönlichen Geschichten.
ja, also ich finde, das ist eh voll wichtig und ich habe das eigentlich nie so, also bis zu unserer Auseinandersetzung, nenne ich es jetzt mal, nie so gesehen, dass wir irgendwie da jemanden auf die Füße getreten. Also das war irgendwie in meinem Kopf auch gar nicht so da, dass ich da ein Thema gegen irgendwas anderes ausspüle. Es war einfach nur in dem Moment die Art, wie wir es gemacht haben. Also wir haben eh das letzte Mal, wir haben uns schon vorher schon mal getroffen und so diskutiert und eigentlich so darüber diskutiert, wo wir unsere feministischen Einstellungen herhaben. Und also für mich persönlich ist halt das Internet und Facebook und Instagram so abgedroschen, sei es. Es gibt dort viele coole Sachen, das ist dort, wo ich Sachen sehe und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, weiß ich nicht, jeder muss auf Facebook sein, jeder muss auf Instagram sein, aber halt irgendwie zu sagen, ja, wieso habe ich mich nicht bei einer anderen Initiative engagiert, weil sie für mich nicht im ersten Moment da war und vielleicht auch nicht in der Form, in der es Viva la Vulva jetzt ist, weil es gibt schon ganz viele coole feministische Projekte in Wien, also wenn man sich zum Beispiel anschaut, Frauenvolksbegehren, Sorority, aber sowas wie Viva la Vulva, das so das Private als Politisches thematisiert, habe ich zu dieser Zeit nicht anders gekannt und dann ist das so entstanden, aber nicht, weil ich was anderes absichtlich ausgeschlossen hätte, weil ich gesagt habe, das ist Art und interessiert mich nicht.
Es gibt noch wen? Sollte ich nur fragen, folgte von euch?
Ja, also wenn es um zwei Bücher geht, das ein, und beides um das gleiche Thema mit dem Geschlechtsorgan. Und dass die Wahl eben eins, das vor 2 Jahren veröffentlicht wurde und eins vor 30 Jahren, dann ist das halt, das haben 2 Medizinstudentinnen geschrieben, da denke ich mir dann halt, das ist im neuesten Stand und schaue mir das zuerst an. Nicht, dass ich das andere uninteressant finde, aber. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum ich mir die neueren Sachen eher anschaue. Aber es ist nicht so, dass mich die alten Sachen nicht interessieren. Ich frage immer wieder Leute, die älter sind als ich, ob sie irgendwelche Lesetipps haben oder so.
Okay.
Ich stelle mir vor, dass die Vulva irgendwann zu einem Symbol für eine Generation steht, ja? Für den Austausch, für den die Besitznahme einer vergleichbaren Kostbarkeit. Ja? Man hat eine Kostbarkeit, du auch, jede hat das und wir tauschen uns darüber aus. Ja? Und da entstehen unglaublich viele Netzwerke über dieses eine Thema. Aber irgendwann, stelle ich mir vor, wird das dann auch zum Symbol für etwas anderes, für etwas Politisches. Zum Beispiel mir ist jetzt eingefallen, eine Geschichte, die im Jahre 1907 gespielt hat, wo in Finnland eine junge Frau einen Wasserfall gerettet hat. Das erinnert mich wirklich an die Vulva, weil in der Natur sind die Vulven die Wasserfälle, La Cascata. La Cascata heißt der Wasserfall. Ja? Also bei uns ist er männlich, aber eigentlich in den vielen Sprachen ist der Wasserfall weiblich, ja. Und diese Frau hat, dieser Wasserfall, der Gullfoss-Wasserfall, ich habe ihn selber schon gesehen, in 2 Stufen stürzt er hinunter, der hätte ein riesiges Kraftwerk werden sollen. Und ihre Familie hat schon einen Deal gemacht mit dem Staat, dass sie da Ländereien verkaufen und Geld machen. Und sie hat sich gegen die Kommerzialisierung eines Stücks Natur erfolgreich gewehrt. Sie hat verhindert, dass diese Cascata, diese Vulva der Natur, verkauft, vermarktet, verschandelt, ruiniert wird. Ja.
Da gibt es noch
Fragen. Ich möchte einen geschichtlichen Abriss dazu beitragen. In den 80er Jahren sind wir auch mit den Spiegeln gesessen und haben uns angeschaut und so. Und ich möchte daran erinnern, dass damals große Unterschiede waren zwischen den Feministinnen, die Kopffeministinnen waren, und die anderen, die Körperfeministinnen waren. Ja? Und da gab es Streitereien dazwischen. Die Körperfeministinnen waren meistens die gestrickt haben bei den Treffen und die Kopffeministinnen, die von der Uni erzählt haben. Dann hat es noch die Institutionsfeministinnen gegeben und die autonomen Feministinnen. Das war alles eher sehr streitbar. Ne? War nicht gut. Ne? Und ich finde es wunderbar, dass da jetzt so ein Ansatz kommt, ja, der total über den Körper mal reingeht, über die Vulva, ja, und da so eine Sichtbarkeit macht und eine Wertschöpfung daraus nimmt. Und ich denke mal, wenn wir mal so weit sind, dass Feminismus nicht mehr notwendig ist, das heißt, wenn die Geschlechter gleich sind, alle haben den gleichen Anteil an der Beute, die eben gesagt, ja, dann braucht man das alles immer mehr. Ja. Und wenn wir uns überlegen, ja, der aufrechte Gang, ja, hat bei uns Frauen das Geschlecht unsichtbar gemacht. Überlegt euch mal, wenn man auf alle Viere ist, ja, ja, dann ist was sichtbar hinten. Ne? Und die Männer, wenn auf allen Vieren, da ist der Penis zwischen den Beinen versteckt. Meistens. Also es ist eine ganz interessante Sache, ja. Aber ich wünsche, dass der Feminismus so weit kommt und Positionierungen einnimmt in Themen, die jetzt wichtig sind. Was sagt der Feminismus zum Thema Kapitalismus, zum Thema Umwelt, zum Thema Klima, zum Thema Wirtschaft und so weiter und so fort. Und auch Positionierungen. Ja. Und die Stärkung über den Körper, wunderbar, als Basis. Und dann braucht es Positionspapiere. Ja. Danke.
Ich wollte nur sagen, also ich bin vom Podcast mit Milch und Zucker und wir haben am Anfang dieses Jahres einen Beitrag geschrieben bei Viva la Vulva, nämlich die Geschichte, wie wir unseren Podcast begonnen haben. Und ich finde es eine wahnsinnig wichtige Geschichte, nämlich die man auch schreiben muss, nämlich zu sagen, es haben uns ganz viele Leute gesagt, es wird nicht funktionieren. Ihr braucht einen Techniker und ihr braucht jemanden, der das Internet macht und so. Und also eigentlich ohne Mann wird es nicht auskommen. Also das eigentlich ohne Mann wird es nicht gehen. Ja? Wir haben uns alles selbst beigebracht und wir haben gesagt, man scheitert, scheitert man halt, ja? Auch wurscht. Ja? Aber ich glaube, das, was wichtig ist bei Viva la Vulva, was es für uns so erkenntlich gemacht hat, wie wir das geschrieben haben, ist, dass man einfach etwas tun muss und jeder, was er kann, jeder, was er möchte. Und ich glaube, sich zu engagieren ist immer wichtig und wie es halt für einen gerade passt. Ja? Und ob es jetzt ein Podcast ist oder ein Blog oder ein Instagram-Account, whatever, ja? Es ist einfach wichtig, auch was zu tun und aus da rauszukommen. Und ich bin halt Britin, ich kenne das aus Großbritannien sehr stark, wo einer der größten Podcasts heute gewählt worden ist, nämlich der Guilty Feminist. Man ist nicht mehr perfekt, ja? Man hat seine Guilty Weeks und schlechten Tage. Aber das Wichtige ist, was ich dort gelernt habe, ist aufstehen, tun, egal was man tut und egal wer es schon vorher getan hat. Aber allein sich zu engagieren, ist das Wichtige. Nein, weiter.
Also ich habe nicht zugestimmt.
Achso, in dem Buch? Ja, ich habe nämlich vorhin mit der Sophie geredet über, warum ich keine Feministin bin. Soll ich erzählen, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, also ich stimme zu, dass sie sagt, also sie findet es jetzt nicht super, dass das so eine Art Lifestyle wird und dann kauft man sich so einen $600 Pulli, wo drauf steht Feminist und das war's dann. Das ist so, wie wenn man so Umweltaktivist ist auf Instagram und das Sachen teilt und dann aber doch mit dem Flugzeug von Wien nach München fliegt zum Beispiel, anstatt einen Zug zu nehmen. Ist jetzt nicht sehr hilfreich. Aber da stimme ich ihr zu, aber, und sie tut aber ziemlich viel verallgemeinern im Buch, habe ich das Gefühl. Und sie meint irgendwie, wir müssen aus diesem patriarchalen System austreten und so, ja. Also sie spricht wichtige Sachen an, aber irgendwie tut sie keine Lösungsvorschläge vorschlagen. Ja. Kommt mir vor, vielleicht habe ich das irgendwie überlesen. Was sagt sie dazu?
Sehr schön. Es hat mir nur an das erinnert, also dieses was tun, also es ist irgendwie auch für mich immer so, dass also ich liest das und ich verstehe auch, also dass Kritik urwichtig ist, aber halt auch dieses was passiert nach der Kritik, wo setzen wir Sachen wirklich dann in Bewegung, wo passiert danach was und was kann man tun, also es ist irgendwie so die Suche nach dem was nach der Kritik kommt, was dann wirklich Sachen verbessert, ich meine, ja, Kritik verbessert auch was, aber es ist halt irgendwie, finde ich, also für mich auch ist ähnlich, deswegen sage ich das jetzt, also nur kritisieren nicht genug.
Ich fand das Buch auch allgemein, also ich habe ja zuerst She Rose und dann das andere, das Warum ich keine Feministin gelesen. Das heißt, am Anfang dachte ich mir, ah, ein gutes Buch, voll, voll gut, weil das erste Buch mich, also nicht so gut fand. Deswegen fand ich das am Anfang richtig gut, aber mittendrin habe ich mich gefragt, was will sie eigentlich? Weil erstens mal der Titel ist nicht groß ansprechend. Ich glaube, feministische Manifeste werden in Scharen veröffentlicht. Und auch der Titel, warum ich keine Feministin bin, ich weiß, das soll Aufsehen und Fragen erregen. Ich finde nicht, dass sie das bis zum Ende geschafft hat, diese Frage zu beantworten. Es war die ganze Zeit, also sie hat sehr viel Feminismuskritik gemacht, aber sie hat nicht erklärt, warum sie keine Feministin ist. Und so wie ich es gelesen habe, habe ich es nicht ganz rausgelesen. Und außerdem ist es, na gut, das ist jetzt nur eine Teilkritik, weil ja, Feminismuskritik ist wichtig, aber das ist sehr stark eine Kritik gewesen am weißen Feminismus. Und deswegen habe ich mich auch gar nicht angesprochen gefühlt. Man hat wirklich gemerkt, sie sagt auch immer wir, sie hat so sehr oft das Wir und Andere verwendet. Wir und andere Hautfarben, wir und andere sexuelle Orientierungen. Und da hat man sehr klar gesehen, sie schreibt, das ist eine weiße Frau, die es für eine andere weiße Frau schreibt. Deswegen fand ich es sehr schnell sehr langweilig, das Buch.
Also, ich habe das vorher auch so gesagt, dass es auch sehr, was, es gibt ja ein Teil des Buches, der sich halt wirklich auf Männer bezieht.
Das würde ich kurz sagen.
Und bis ich zu diesem Teil über Männer gekommen bin, habe ich eigentlich nicht einmal so gemerkt, dass, also das, was dir wahrscheinlich eher aufgefallen ist, also dass es wirklich so wir Frauen, wir weiße Frauen auf allem war. Und erst, wo es dort war, ist mir irgendwie aufgefallen, okay, es wurde die ganze Zeit davor von einer Gruppe eigentlich gesprochen und nur eine Gruppe angesprochen, obwohl sie das auch sehr stark kritisiert, weil das ist ja auch, was sie schreibt, und das finde ich auch sehr toll, dass sie sagt, man muss die Unterdrückung nicht nur in einer Dimension sehen, sondern in mehreren. Also sie kritisiert das ja selbst, aber irgendwie ist es dann dort auch sehr stark präsent.
Aber vielleicht ist das dann auch ihre Absicht, vielleicht sollte das, sie hat es nicht geschafft, das deutlich genug rüberzubringen, aber vielleicht war das genau ihre Absicht, ein Buch für weiße Feministinnen zu schreiben und nicht für alle Feministinnen, weil, wie es ja oft vorkommt. Und dann ist das halt ihre Target Group, aber das war einfach am Anfang, denkt man sich, ja, ein feministisches Buch, aber das ist wirklich für spezifische Frauen gewesen, denke ich.
Ja, aber sie kritisiert das ja, ja, gerade, dass es so ist, und schreibt dann selbst ihr Buch, also das finde ich komisch. Ja.
Mhm. Stimmt schon.
Also wegen den Männern, ich hab nur auch vorhin erzählt, dass ich ein Interview angeschaut habe, heute von ihr, wo sie sagt, sie mag nicht, dass Männer zu ihr herkommen und sagen, dass sie Feministinnen sind, weil dann hat sie das Bedürfnis, ihnen die Augen aus dem Kopf rauszukratzen. Ich weiß, das ist keine gute Gesprächsbasis. Ja, das ist. Ja. Da war sie auch ziemlich wütend gegenüber den Männern im Buch, ja, in diesem einen Teil, was die Sophie genannt hat.
Ich verstehe auch nicht, warum nicht unbedingt sie, aber viele so viel Wert auf dieses Wort Feministin legen. Also dieses Ich bin Feministin oder ich bin keine Feministin. Ich sehe das eher als Fremdbezeichnung. Ich habe mich nie selbst so bezeichnet, weil manchmal ist es eine Beleidigung und die nächste Person meint es dann als Kompliment. Dann sagst du irgendwas und dann, ach, du bist doch keine Feministin. Weiß ich, ist das jetzt ein Kompliment, eine Beleidigung? Ich kann damit nichts anfangen. Deswegen finde ich, dieser Begriff ist einfach viel zu überdiskutiert. Deswegen fand ich auch von vornherein nicht, warum sie jetzt gleich ein Buch darüber schreiben muss, warum ich keine Feministin bin. Ich fand, der Begriff, dass wir beschäftigen uns so sehr damit, ich bin eine Feministin, du bist keine Feministin, du trägst zwar das T-Shirt, aber du darfst dich nicht so... Das ist nur Zeitverschwendung. Also nicht nur Zeitverschwendung, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber es nimmt viel Zeit in Anspruch, die wir auch nach außen richten können. Und so wichtig Selbstkritik auch ist, finde ich, wenn wir so mit dem Finger herumzeigen und jemanden als Feministin ein Kompliment machen oder es beleidigen, wo soll das? Also deswegen fand ich das, dass sie das Buch darüber geschrieben hat und dann im Endeffekt für mich die Frage nicht mal beantwortet hat, ein bisschen zu viel. Also ja, zu viel ist jetzt auch dumm gesagt, aber wenig nachvollziehbar.
Ja, ich habe das Buch nach einer Serie von anderen Büchern gelesen, wo irgendwie immer wieder drin stand, in She Rose nicht ganz so massiv, aber viele andere so, wir brauchen einen neuen Feminismus. Und jetzt ist endlich Schluss mit diesen Verbotsfeministinnen, die irgendwie alle nur an der Uni hocken und die gegen alles sind, was Spaß macht und die keine Ahnung von Schönheit haben und wo man sich die Achselhaare nicht guten Gewissens rasieren darf und die alles verkomplizieren und dieser alte Feminismus ist ausgedient mit diesen ganzen hässlichen Alten irgendwie, so kommt, also das war jetzt in keinem dieser Bücher. Und dann habe ich Jessa Crispin gelesen und im ersten Moment, ja, für den ersten Moment muss ich sagen, war das ausgesprochen erholsam, ja, weil sie da irgendwie ausfährt mit einer absolut undiplomatischen, radikalen Watschen eigentlich, dass sie sagt, Mädels, ja, also, ja, das ist doch, also das kann es ja nicht sein, dass Feminismus ist, dass ich mir mit gutem Gewissen die Beinhaare rasieren darf. Das, also was ist daran jetzt feministisch? Ja? Und sie ist sehr radikal und sie sagt ja auch, solange Feminismus quasi das ist, ja, dass ich will guten Gewissens herumfliegen dürfen und teure T-Shirts kaufen und mich nicht drum scheren, wer die produziert, unter welchen Bedingungen, was es für andere Ungerechtigkeitsverhältnisse gibt, die damit verwoben sind, ja? Wenn das feministisch sein soll, dann ist sie keine Feministin, weil quasi diese Plattheiten und dieses Label modisch präsentiert, das findet sie, ist doof. Ja? Beim Lesen habe ich mir schon auch irgendwie gedacht, so, man, es sind, was wissen, wie viele Seiten es sind? Also
147.
Wird es dann schon auch ein bisschen ermüdend, das finde ich auch. Und auch widersprüchlich, und ich finde auch, dass die Übersetzung ins Deutsche auch wirklich üble Begrifflichkeiten, rassistische Begrifflichkeiten auch verwendet, wo sie jetzt als Autorin wohl keinen Eingriff hat, Zugriff hat, aber das finde ich trotzdem vom Verlag auch blöd, weil da bräuchte man sich nur informieren, welche Begrifflichkeiten. Zum Beispiel schreibt sie immer farbiger.
Ja.
Ja, das finde ich einen unmöglichen Begriff. Ja. Gibt es klare Positionierungen als Schwarze, People of Color?
Ja.
Also zum Beispiel, das wäre nicht so schwer gewesen zu recherchieren, wenn man sich mit dem Thema schon beschäftigt. Ja. Und da fand ich es total erholsam, ja, dass sie zuerst mal gesagt hat, hallo. Ja, also. Und dass sie dann auch immer wieder sagt, man kann ja auch die alten Anarchistinnen lesen, ja, und muss nicht alles neu erfinden. Und diese Nabelschau, was daran ist politisch. Oder ich fand ja die Formulierung von dir, Brigitte, davor ganz interessant, wie kommen wir zu einer kollektiven Präsenz der Vulva? Also nicht... Also so, wobei ich eben auch finde, diese Selbstermächtigung, das positiv Umbesetzen, sich auch befreien von dieser Selbstverachtung, aber auch diesem verächtlichen Blick auf Vulva, ja, den finde ich ja wichtig. Ja, das ist wirklich nicht in Abrede zu stellen. Es gibt vieles, was ich auch dann, also ich finde, es ist ein Manifest, es ist kein elaborierte Arbeit, sondern es ist ein wütendes Dom, dieser Text, ja, der aus einer gewissen Perspektive geschrieben ist, die nicht reflektiert und auch nicht dargelegt ist. Ja. Und das ist tatsächlich mit diesem Wir und Ihr, und noch dazu im Deutschen ist es mit großem E, also das You wurde zu einem Sie, also großgeschriebenen Ihr oder Sie statt Du auch noch. Also das sind schon noch Übersetzungsprobleme, wo sie halt aufrütteln will. Ja, so sehe ich es als Manifest halt radikal, aber nicht radikal genug, weil es die eigene Positioniertheit nicht mit einbezieht. Ja. Und, aber als solches fand ich es auch erholsam, muss ich sagen.
Es ist am Anfang sehr gut, vor allem nach She Rose ist es am Anfang wirklich, aber es wird dann ein bisschen zart. Also es wird so flacht und der Zeit.
Was hat dir an She Rose nicht gefallen?
Oh Gott. Also zuerst muss ich mal sagen, sie hat ein Buch geschrieben, etwas, was ich nicht geschafft habe, deswegen sollte ich meine Kritik auch nicht so böse ausfallen lassen. Aber ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, was sie jetzt... Vielleicht ist jetzt ein kollektives Problem von mir, aber ich habe ihre Aussage nicht verstanden, ich habe ihre Positionierung nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was sie nicht versteht. Sie hat sich so oft als Deutsche, als Autorin aus Deutschland permanent auf die USA bezogen, permanent auf Trump bezogen, als gäbe es keine Populisten hier, permanent auf Uma Thurman bezogen, als wäre sie die Königin des Feminismus. Also ich finde, sie hätte sich ein bisschen mehr, es ist alles so oberflächlich. Es ist alles so oberflächlich und ich muss auch ehrlicherweise dazu sagen, ich habe das dann mittendrin gecheckt, dass es ja spezifisch um MeToo gehen soll, was dann ein bisschen wieder was zurückgenommen hat. Aber sie hat so viele Themen angeschnitten, die dann nicht wirklich behandelt wurden. Sie hat zuerst über Frauen im ES geredet, dann hat sie über Frauen in der Filmindustrie geredet, dann hat sie Frauen in der Schönheitsindustrie geredet und alles nur angeschnitten, keine richtigen Probleme dezidiert benannt und das dann auch fallen lassen. Und das gefühlt in jedem Kapitel. Und deswegen, klar, fand ich es ein bisschen. Ich hätte es nicht zu Ende gelesen, wenn es nicht hier rumging, sage ich so. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie ihr das.
Also, ich habe zuerst das von der Crispin gelesen. War am Anfang sehr angetan vom Vorwort, von ihrem Furor. Der Feminismus soll ein einigendes Feuer sein, der Veränderung. Und dass sie wütend ist und der Feminismus sollte eine Bedrohung darstellen. Das hat mich alles sehr angesprochen. Andererseits fordert sie Teilhabe. Sie will mit von der Partie sein am Patriarchat. Und das Wort Partizipation kommt nie vor. Es gibt viel Widersprüchliches in dem Buch, ist mir aufgefallen, ich habe mir das aufgeschrieben. Auf der einen Seite beklagt sie zum Beispiel, dass die Feministinnen die Energie nach innen richten und sich atomisieren. Und auf der anderen Seite sagt sie, wir müssen uns auch zu den beschissenen Dingen bekennen, die Frauen tun. Ja? Feminismus hätte sich zu einem Lebensstil entwickelt und macht keine kollektiven Aktionen. Also da muss ich ihr Recht geben in gewisser Hinsicht. Sie sagt, Menschen sind das Problem, nicht die Männer. Frauen erkämpfen sich Zugänge zur Macht und sind dann selber das Problem. Aber in Wirklichkeit bin ich dann mit der Zeit draufgekommen, dass sie im Eingehen auf die Political Correctness-Fälle, wo so viele Karrieren von Männern zerstört werden, dass sie die Männer in Schutz nimmt.
Ja.
Ab einem bestimmten Punkt nimmt sie die Männer in Schutz, dass das sich nicht gehört. Ja.
Nur Empörung.
Sie sagt, Rassismus, Homophobie, Misogynie entspringen weniger den Individuen als Strukturen unserer Gesellschaft. Darüber lässt sie streiten. Sie schlägt ein Ansprechen der jeweiligen Personen vor. Man müsste immer diese Menschen ansprechen, ja. Die meisten Frauen sind grundsätzlich nicht besser als die meisten Männer. Also das hat mich dann irgendwie fadisiert. Ja. Eigentlich ist das Buch an Männer gerichtet und insofern hat es auch eine gute Botschaft, ja, wenn es an Männer gerichtet ist. Aber ich habe nachher das Shiros gelesen. Und eigentlich war ich erfrischt. Bemerkenswert ist, dass die beiden gleich alt sind. Ja?
Oh.
Ja? Ich habe ursprünglich geglaubt, die Shiros, die Marinic ist viel jünger, habe ich geglaubt, aber sie sind gleich alt. Also ein Jahr Unterschied.
Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich habe auch zuerst warum ich keine Feministin bin und dann Shiros gelesen und ich habe wirklich genau das ähnliche Gefühl gehabt. Also ich habe in diesem Shiros-Buch gibt es sehr, sehr viele Sachen, die man kritisieren kann und es ist ja sehr platt und man merkt auch so, dass sie irgendwie vielleicht, also dass ganz viel von der Kritik, die eben, warum ich keine Feministin bin, wahrscheinlich auf das auch umzulegen. Also du siehst, was, was so stört am neuen Feminismus. Auf der anderen Seite habe ich es auch ganz erfrischend gefunden, vor allem, dass sie so auch ein bisschen so ihre Geschichte reinbringen und sagt, ich habe mich irgendwie so zuerst nie selbst so als Feministin gesehen und erzählt quasi, für mich ist es mehr so, wie sie über die letzten Jahre, Monate mehr in das Thema hineingekommen ist. Soll jetzt keine Entschuldigung sein dafür, wie tiefgehend das Buch ist, aber es merkt so, dass schon die Art, in der sie mit dem Thema auseinandergesetzt wurde, im Warum ich keine Feministin bin, viel fundierter ist, aber She-Ross eher so ist, als ich gesagt, sie hat sie nie Feministin benannt, jetzt war sie halt schon länger im Autorin, aber nicht dezidiert so Frauen oder feministische Themen. Und ich finde, das war ganz interessant, weil dieses, ja, ich habe mir eigentlich selbst nie als Feministin bezeichnet, weil es diese Vorurteile gibt. Irgendwie höre ich das ganz oft. Und das ist vor allem bei Frauen in unserem Alter ganz, ganz oft. Ich habe mich nie als Feministin bezeichnet, weil ich habe immer gedacht, Feministinnen sind so und so. Und ja, das mag zum Kotzen heraushängen, dass wir immer noch sagen müssen, oder dass wir so solche blöden Tabus oder was sind jetzt alle Feministinnen sind Männerhasser oder solche Sachen, die, glaube ich, auch vor allem Männer über Feministinnen erzählen, immer noch aufklären müssen. Aber es gibt ganz viele Leute, die ständig sagen, ja, ich habe mich nie als Feministin bezeichnet, weil, und dann kommt sowas. Und deswegen finde ich es auch wichtig, obwohl es ausgerutscht ist, immer noch zu sagen, ja, du kannst auch Feministin sein, wenn du vielleicht nicht 100% dem Ideal entsprichst, das sie da beschreibt, weil wer ist das Ideal schon? Und das habe ich auch wieder so irritierend gefunden, dass sie dann sagt, ja so, wenn ich Feministin bin und gewisse Aktionen mache, zum Beispiel meine Beine rasiere, dann wird auf einmal Beine rasieren feministisch. Der neue Feminismus sagt, Beine rasieren ist feministisch. Na, das sagt ja niemand, aber es ist auch nicht, du kannst auch Feministin sein, wenn du deine Beine rasierst. Genau um das geht's. Und ja, es ist dumm, dass man Leute sagen muss, ja, du kannst auch deine Beine rasieren und Feministin sein. Aber das ist irgendwie so was Festgesessenes, dieses, das, was sie dir da ständig erzählen, was Feminismus ist und nicht, dass es die Leute davon abhält, sie mit einem Thema auseinanderzusetzen, das wahrscheinlich echt wichtig für sie ist. Und deswegen finde ich es auch wichtig, solche Sachen immer noch zu sagen, ja.
Als Beobachterin, also ich kenne beide Bücher nicht so, aber es kommt die ganze Zeit, ich komme immer weg von diesem Ding, das irgendwie sehr schubladenmäßig irgendwie, also wir kommen von beide Bücher irgendwie sind irgendwie so, oder? Also das heißt, als weiße Feministin muss man das, weil sonst ist man keine Feministin und alle anderen Feministinnen, also alle anderen Frauen sind dann vielleicht eh gar keine Feministin und Männer können auch gar nicht feministisch sein oder sowas. Also ich finde, das ist irgendwie sehr, klingen beide sehr, sehr, sehr einfach irgendwie. Ja. Ich kenne die falsche, ich kenne es beide nicht wirklich, ja, bei den Büchern. Das stört mich auch so im allgemeinen im Alltag und sowas, aber das macht mich jetzt gerade schon einmal unentspannt. Das ist irgendwie schade, dass sowas dann irgendwie für die breite Masse irgendwie geschrieben ist und sowas. Also irgendwie, so wie du sagst, also, nicht, ihr müsst euch rasieren, weil sonst gibt es nicht oder sowas. Ja, okay. Feministin muss man das und das, ja. Und kannst du nicht für, weiß nicht, gleichen Lohn einsetzen, aber nicht für, weiß nicht, die anders liebst oder sowas. Ja. Also das,
Das erklärt sie in diesem Buch auch nochmal ganz genau, also ganz am Ende ist der allerletzte Absatz, sagt sie, wenn du das und das und das und das und das machst, bist du Feministin, wenn nicht, vergiss es. Das sagt sie ganz am Ende und da dachte ich mir, gut, das ist sehr, sehr gut zusammengefasst eigentlich.
Ja.
Weil ich finde wiederum eben, es ist ein Manifest, das ist ja nicht quasi, also als Manifest auch ganz gezielt in vielem pointiert, ja. Bei allem, dass ich es nicht als insgesamt in allem verteidigen kann und vieles ganz schwierig finde. Ich würde auch gern was sagen zu dem She-Ross, das mir ja unglaublich am Wecker gegangen ist beim Lesen. Zum einen mal mit dem, was du ja auch schon kritisiert hast, quasi aus deutscher Perspektive gibt es die USA und sonst nichts. Also quasi. Und das finde ich ist auch schon so ein Stück weit, und dann auch immer dieses, wir brauchen einen neuen Feminismus, der, ja, weil der neue Feminismus, der ist viel besser als der Alte. Und da ist ja auch unglaublich viel Abwertung drin. Die ganze Zeit ist da ganz viel Abwertung drin. Und ich denke mir auch, es ist sinnvoll, mal hinzuschauen, von wem kommt eigentlich das Gerede, was Feminismus ist und wie schlecht Feminismus ist. Also angesichts dessen, dass der Begriff Feminismus jetzt so im deutschsprachigen Raum, von dem spreche ich jetzt mal, in den letzten 40 Jahren ja, der war ja bedrohlich. Ja? Und er ist es ja zum Teil immer noch, weil es ja eine Kampfansage war. Ja? Und dass innerhalb der Kampfansage versucht wird, quasi den Begriff des Kämpferischen umzudrehen, denke ich, das ist halt im Rahmen dieser ganzen Kampfrhetorik ein Stück weit drinnen und dieses weitere Ausspielen von Menschen, die sich nicht an Geschlechternormen halten, die sich nicht an Weiblichkeiten halten, die über Geschlechterrollen hinausgehen, auch alles, also so, weil davor haben wir so viel gesprochen über Vulva und so, da habe ich schon gemerkt, ich werde schon ganz unruhig, weil das alles wieder so binär ist und wenn ich dann sowas höre mit alle Frauen oder auch so ein Vergleich mit einem Wasserfall zu retten, ist irgendwie dasselbe wie die Vulva zu retten, da werde ich schon nervös. Das hat für mich schon so eine Gleichsetzung von Frau ist Natur, wie ich finde, das hätte ich gerne jetzt so feministisch überwunden. Dem kann ich so auch überhaupt nicht folgen. Und in diesen Shearers, also das eine ist eben, alles ist USA und das ist ja auch ein Stück weit so wie eine Hegemonie, die da wiederholt wird, das, was weltpolitisch was heißt. Ja? Warum wissen wir ja auch so wenig über feministische Theorien, die dieser hegemonialen Theorie nicht entsprechen. Ja? Also ich habe jetzt vor kurzem auch einiges gelesen über Ansätze von mexikanischen Feministinnen, die nicht quasi mit diesen poststrukturalistischen Theorien tun, ja? Oder was mich sehr fasziniert hat, deren Namen ich jetzt nicht weiß, von dieser Friedensnobelpreisträgerin aus Ghana, die Bäume, diese Baumprojekte gemacht hat, ich weiß nicht, wer den Namen von ihr weiß, die das sehr feministisch angegangen ist und sehr gesellschaftspolitisch verbunden hat, ja? Also da finde ich, das ist so eine Hauptkritik mal an dem Buch und dass sie dann sagt, wir brauchen neue Heldinnen und die sie ununterbrochen zitiert, ist Michelle Obama.
Ja.
Ja, also das ist das Maximum, was erreichbar ist.
Aber zu dem Michelle Obama, den hatte ich dann noch einhalten darf. Sie zitiert extrem oft Michelle Obama, sie redet davon, dass deren Ehe die perfekte Ehe ist. Das ist schon mal okay, es gibt andere Formen von Ehen, aber das ist nicht mehr das Schlimmste, sondern sie geht dann überhaupt nicht auf die schwarze Frauenfeminismus ein. Und sie erwähnt die ganze Zeit Michelle Obama, einmal Beyoncé und einmal Chimamanda Ngozi Adichie und dann erwähnt sie die schwarze Frau nochmal und das habe ich mir markiert, weil das war zuerst, fand ich das Buch nur nervig. Aber dann bei diesem Part dachte ich mir, oh Gott, verdammt. Frauen, die MeToo erfunden haben, sind oft am Ende der Wirtschaftskette. Es geht um schwarze Frauen in Arbeitsghettos, deren Männern vergewaltigt werden und die sich diese Männer dennoch als Väter ihrer Kinder erhalten müssen. Kaum etwas ist wahrscheinlicher als die Armut für alleinerziehende Frauen.
Das habe ich sehr furchtbar gefunden.
So, das ist alles, was eine schwarze Frau für sie ist. Entweder du bist Michelle Obama oder du bist eine vergewaltigte Frau im Arbeitsghetto. Mehr gibt es nicht. Und da habe ich mir echt, das war der Punkt. Ich glaube, deswegen mag ich das Buch nicht so sehr.
Ja, aber es kommt ja eben daher mit, Feminismus ist eigentlich, war eigentlich doof, bis sie dann quasi eine kleine Bekehrung gefunden hat. Aber es lohnt sich für sie ja offenbar trotzdem nicht, auch irgendwas zu lesen, sei es an Geschichte von feministischen Theorien oder aktuellen Theorien, weil sie es ja auch gar nicht drin hat. Ne? Sie hat ja unglaublich viel nicht kapiert. Ich denke mir, Jessa Crispin hat ein bisschen mehr schon drinnen. Ja? Aber diese Abgrenzung, und um das geht es mir ja, sie hat ja ganz stark diese Abgrenzung also gegen alles Feministische, ja? Aber es braucht neue Heldinnen. Ja, genau. Und indem sie weiterum neue Klischees, auch rassistische Klischees, herstellte. Und da habe ich mir gedacht, wie kann man das, also das ist immer noch so eben meine Frage, wie kann man tun, dass man irgendwie diesen Elan, ja, wie ich ihn von euch ja auch kenne, so, ich hole mir jetzt meinen Anteil, weil ich bin hungrig, ja, und wir haben einfach gedacht, wir fangen an, oder du hast das ja auch gesagt, so Hauptsache irgendwas zu machen, aber wie wird das zu was Kollektivem, wo man sich auch anschauen kann, was war schon da, ohne dass man dann das Gefühl hat, ich kann nicht anfangen, weil du hast das ja mal so gesagt bei einer anderen Gelegenheit, ich habe keine Lust, das Gefühl zu haben, wenn ich was Feministisches machen will, muss ich vorher 10 Bücher gelesen haben.
Dieses Zitat bringst du immer.
Und ich,
ja.
Ich finde das super.
Aber ich habe das nie gesagt.
Okay.
Okay. Ja. Wenigstens sinngemäß gesagt, oder?
Ja,
es ist nicht sinngemäß gesagt. Aha, ich kann okay. Das jetzt nochmal sagen, wie das war.
Ja, okay.
Nämlich, es war so, dass das war eine Runde von Diskutantinnen und die eine Diskutantin hat sich eben bei den Männern, die da waren, bedankt. Und das war also für mich auch nicht cool, dass sie das gemacht hat. Und es war eben auch diese Kritik von den zwei Gesellschaften, von den zwei. Der alte Feminismus und der neue Feminismus und warum macht man etwas bei Sachen, die schon da sind, warum macht man etwas Sachen, über die schon da sind. Und dann warst du schon so heiß am Ende der Diskussion und hast halt das dann aufgeschaut und gesagt, nein, und bei mir bedankt sich niemand, dass ich da bin und bei den Männern wird sie bedanken. Und das war ein Punkt und das war richtig, aber ihr ist in dem Moment halt alles abgefallen und ich weiß das halt in dem Moment, also ich kenne es ja, sie hat das nicht persönlich und böse gemeint und so und irgendwie ist da auch so diese Angst, wenn man, also dieses, ja, das also für sie war das in dem Moment, glaube ich, total schrecklich, dass sie da irgendwie so bloßgestellt wurde und deswegen habe ich gesagt, also das, vielleicht ist das ein Grund, warum man dann sich nicht traut, zu anderen Initiativen dazugehen, wenn das die Reaktion ist auf was man sagt. Und wenn man gerade in diesem Stadium ist, wo man halt noch nicht alles richtig macht, darf man dann nichts machen. Also man kann sich ja nur stetig weiterentwickeln. Für mich war das nicht, man muss keine Bücher gelesen haben, ich lese selber sehr gerne sehr viele Bücher. Ich habe auch studiert, ich habe auch einen Genderkurs auf meiner Uni besucht und habe im Zuge dessen viele Bücher gelesen. Aber was ich meine ist halt, dass man das auch irgendwie so, dass das, dieser Raum geschaffen wird, dass man was sagt, dass man Kritik empfangen kann, aber dass es nicht so ist, dass man irgendwie schon sich gar nicht mehr traut, irgendwas zu sagen, weil man einfach Angst hat vor der Reaktion. Und ja, ich finde auch nicht, dass man sich bei einer Veranstaltung bei Männern explizit bedanken muss, dass sie sich mit dem Thema wohl auseinandersetzen. Aber es waren ihre Schlussworte und ich wollte sie nicht. Also das ja.
Genau, also es bezieht sich auf eine andere Veranstaltung und ich fand das ja damals, das was ich so in Erinnerung genommen habe, aber offenbar nicht stimmt. Ich fand das schon, aber so wie ich es gehört habe, was ja offenbar ein eigenes kreatives Hören war, ja, aber schon noch interessant, die Vorstellung, also was ich, also die Vorstellung, dass es auch lähmend ist, das Gefühl zu haben, oh, vielleicht gibt es da schon was oder was ist quasi, wofür wird man dann kritisiert, wenn man Lust hat, man will was machen, man will was sagen, man bringt sich ein und dass dann so ein Gefühl von Angst produziert wird von Leuten, wie in dem Fall ja auch ich damals und das war ja auch wirklich meine Lehre, das habe ich ja auch gesehen und ich war dann eben auch schon zu sauer, um das konstruktiver zu betreiben. Dass so ein Gefühl von Angst produziert wird, was, also wie kann man damit tun? Das beschäftigt mich nach wie vor, ja? Weil ich finde sie einerseits super, diese Haltung von wir machen einfach einmal, ja? Aber es zieht ja schon auch so nach, was nach sich mit, weil die schon viel mehr wissen, die sagen uns dann möglicherweise, was sie besser wissen und das hemmt uns dann, ja?
Ich weiß nicht, also ich glaube, ich habe das Gefühl überhaupt nicht. Also ich tausche mich wirklich mit jeder Person gerne über Feminismus aus. Ich höre gerne alle möglichen Arten von Geschichten. Also auch wenn du das jetzt zum Beispiel erzählt hast über Rom und so, mit den Tenissen. Das ist einfach für mich auch cool, solche Sachen zu hören. Ich weiß nicht, warum das immer so eine diese ablehnende Haltung, die habe ich auch gar nicht. Und ich glaube, es ist auch so, dass die irgendwie auch in diesen Instagram-jungen Initiativen niemand wirklich aktiv hat. Also ich kann nicht für alle sprechen, aber ich glaube nicht, dass das so präsent ist, dieses wir wollen nicht mit euch reden, sondern ja.
Ich glaube, das Gegenteil, man basht richtig rein, man liebt diese Online-Diskussionen. Es ist so viele Themen werden online gestartet, weil Person A postet das, dann Person B hat nichts damit zu tun, aber rennt rein und schreibt in diesen Kommentaren. Und dann kann man das echt in den Kommentaren verfolgen, diese ganze Diskussion, wie es eskaliert. Also ich glaube sogar, dass Leute sehr diskussionsoffen sind und es gar nicht mehr darum geht, dass man Ahnung hat oder dass man belesen hat, aber man hat eine Meinung zu diesem einen Satz, der da steht, und daraufhin wird losdiskutiert. Und das Internet macht das so schön bequem von zu Hause oder wo man halt ist, und deswegen habe ich das Gefühl, dass so mit dieser Diskussion und der Austausch, auch wenn er nicht immer konstruktiv ist, sehr oft ignorant ist und sehr oft nur bösartig ist, trotzdem viel öfter da ist, als es vielleicht früher war. Weil auch die Leute, die darüber nachdenken dürfen, die darin sich engagieren dürfen, nicht immer Akademikerinnen sein müssen. Und es müssen nicht immer Wissenschaftlerinnen sein, sondern jeder Mensch, der will, kann sich feministisch betätigen, und wenn es so noch so klein ist. Und das ist es, deswegen glaube ich, ist der Feminismus jetzt auch so groß oder wirkt so groß, wie er noch nie wirkte, und so wichtig und allgegenwärtig. Und also einfach zu dem Thema zum Austausch. Ja, es stimmt schon, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, du bist keine Feministin, sei ruhig. Andererseits ist der Austausch sehr, sehr klar, sehr, sehr präsent.
Ja. Ich finde es immer sehr wichtig, sich zu überlegen, wo wollen wir als Feministin hin? Und ich glaube auch, wir wollen dieses Male Privilege, das es gibt, weltweit ein bisschen brechen, ein bisschen sehr brechen. Und ich frage mich in so einer Runde, wenn hier nur Männer sitzen würden und sagen, also ich habe einen Business-Circle gegründet und mit meinen 5 besten Freunden, und wir helfen uns und wir schauen, dass wir weiterkommen und wir schauen, dass wir die besten Positionen kriegen, würde irgendeiner davon sagen, naja, machst du das richtig? Keiner würde sagen. Sondern würde sagen, boah, ich mache noch ein besseres. Und ich glaube, das ist etwas, was ich vorhin auch davon abschauen könnte, sagen, beschäftigen wir uns nicht miteinander, was jeder andere voneinander denkt oder was, welche Definition sie lebt, ja? Sondern unterstützen wir uns, dass wir mehr machen, ja? Dass wir unser gemeinsames Ziel irgendwie umsetzen. Und da trägt jeder dazu bei, auf ihre gewisse Art.
Ich sehe das als irgendwie, was du sagen willst, dass, glaube ich, so gemeinsame Schnittmengen finden und sie gegenseitig befruchten. Vielleicht, wenn wir uns in dieser Diskussion austauschen, werden wir danach ausgehen und werden sagen, hey, heute habe ich coole Sachen gelernt, die ich vorher nicht gewusst habe. Habe mich mit Sachen auseinandergesetzt, mit denen ich vorher nicht, also über die ich vorher nicht geredet habe. Und ich glaube halt dieses ja, wir auch wenn wir alle auf unsere Arten so Feminismus, vielleicht jeder von uns ein bisschen anders lebt, finde ich, das gehört eigentlich noch viel mehr gefördert, dieser Austausch, dieses gegenseitige Vernetzen, dieses Austauschen, was gibt's und was macht's ihr so und wie ist euer Zugang, und man kann so viel von anderen lernen. Das ist eigentlich das, was für mich an Viva La Volva im letzten Jahr eigentlich das Coolste war, dass ich so viele interessante Frauen kennengelernt habe und Männer auch, und alle Menschen, die ich kennengelernt habe, die waren, es war irgendwie so einfach, ich habe so viel gelernt im letzten Jahr. Und das würde ich nicht missen wollen, und ich glaube nicht, dass es so eine Ignoranz ist, dass man sagt, ich will nichts lernen, weil ich glaube, das...
Aber eigentlich ist deine Position gegen eine Kontraposition gegen ihre, die was machen will und was umsetzen will, und du willst lernen, du willst Diskurse, du willst Geschichten hören.
Naja, Diskurse und Lernen und Geschichten hören kann ja was umsetzen, heißt es. Das ist der erste Schritt, wie es in was geht. Also ich glaube, aus jedem Diskurs gedeiht irgendwas daraus. Also ich glaube, das ist auch zum Beispiel aus unserem Zusammentreffen ist diese Diskussion entstanden, und das ist schon eine Aktion. Also dass wir heute alle da sitzen und über das Thema diskutieren, das ist eine Aktion. Und ich finde, sowas braucht es eigentlich viel mehr, und da will ich wirklich Danke sagen mit Maike und die, weil das ist nicht normal, dass man nach der Veranstaltung, vor allem wenn man sich so angerannt ist wie wir beide, dass man dann hingeht und sagt, hey du, lass uns das doch mal diskutieren. und das ist einfach richtig, richtig cool, und ich finde, das hat mehr gemacht.
hat was von einem Schlusswort in der Form. Ja.
Sorry.
Ja, ja, ja. Mich hat das schon weiter interessiert, so von euch und Ihnen, die hier sind, so, ob es da Erfahrungen auch gibt, so mit dem, was wir jetzt auch so ein bisschen zitiert haben, weil wir haben es wenig eingenommen mit neuem und altem Feminismus, so wird es quasi in viel Literatur bezeichnet, und auch Erfahrungen, ja, mit, wenn die, also so, ja, mit so einer Kritik aus solchen Richtungen. Also für mich ist es auch so ein Stück weit, also ich will ja auch diese Auseinandersetzung, und ich finde das unglaublich interessant, was mich wirklich auch, also so, ich denke mir, wieso hat jede Generation ihre Genitalbücher ein Stück weit, ja? Hat einerseits schon damit zu tun, dass es offenbar ja nicht erfolgreich genug war. Ja? Und ich frage mich, inwieweit da wirklich, ja, inwieweit wir da so auch, also es gibt genug Kräfte, die ja auch daran arbeiten, dass es nicht erfolgreich wird, und es gibt unglaubliche Frauen- und Transfeindlichkeiten, und also jetzt in Bezug auf dieses Thema, ja, so dass es jetzt nicht nur an Feministinnen allein liegt, warum wir nicht weiter diesbezüglich sind oder warum jede Generation irgendwie das neu für sich entdecken muss. Aber ich frage mich schon noch, wie viel gibt es auch einen Anteil darin, dass quasi dauernd ein Neuanfang und jetzt alles neu und das ist viel besser. Ja. Das, also inwieweit wir da nicht möglich ist, auch auf die Schultern zu steigen, oder warum ist das dann, ja, alt ist ja auch im Deutschen so etwas, was eben alt ist. Ne? Das hat so etwas unglaublich schon auch Abwertendes. Ne? Und ich frage mich, es gibt verschiedene Gründe, warum es nicht schon besser diesbezüglich ist. Ja? Aber ich frage mich, ist es nicht auch ein Grund, dass die Generationen jede irgendwie von neu anfangen will, in Abgrenzung zum Vorherigen. Ja?
Ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich komme immer aus so dieser Ladyfest-Zeit, also Anfang der Nullerjahre.
Ja?
Und wir haben auch irgendwie gesagt, wir machen jetzt alles neu und es ist alles, und haben nicht, oder ich persönlich, andere vielleicht schon, geschaut, was war denn da jetzt eigentlich schon alles da. Also es ist jetzt nicht so, dass wir den Feminismus neu finden. Gleichzeitig sehe ich aber auch jetzt eben bei jüngeren Leuten, weil man denkt so, aber das hat ich sogar schon geschrieben. Und also, wo ich habe so das Gefühl, es gibt einfach keine Verbindung. Also ich habe zum Beispiel auch gar nicht gewusst, und ich habe gar nicht gewusst, wo ich nachschauen soll, damals wusste ich nicht, dass es das Stichwort gibt, wo ich nachschauen kann, um zu schauen, was waren jetzt überhaupt schon da, zum Beispiel. Ich meine, es ist jetzt natürlich mit Internet und so viel leichter, aber ich habe das Gefühl, dass ganz viel einfach so versandet, weil es auch nicht dokumentiert wird. Also so eben Aktionen, die es schon gab, oder ja, oder weil es eben dann kein, also da gibt es halt dann kurz vielleicht ein bisschen Medienaufblitzerei, und dann ist es aber wieder weg.
Es gibt zwei Wortmeldungen, darf ich dich kurz auf drei sogar zurückfragen, und wie hast du es dann entdeckt?
Wie
bist du dann drauf gekommen, dass es zum Beispiel ein Stichwort oder so gibt?
Ach so, naja, eh durch Reden, durch dann irgendwie mal Flyer sehen, also damals hatten wir halt noch einmal Flyer
in der Karte.
Oder halt eben dann mal in den Anschlägen schauen oder so, also so eben, man war halt ein bisschen auf Printmedien und so. Und natürlich, wie dann das Internet ein bisschen mehr gekommen ist, dann natürlich findet man das Internet, also so die ganzen Archive und die ganze Dokumentation, die es halt gibt. Aber die fand ja dann, oder hat ja vor einigen Jahren dann auch erst irgendwann angefangen. Also ich finde, das ist ja alles erst gerade so ein bisschen im Werden, dass es wirklich so eine gescheite Dokumentation auch gibt über das, was es halt schon gab.
Okay.
Ja.
Und
das schließt direkt an. Ich habe in der Frauenberatungsstelle gearbeitet und war in der ersten Generation, also Gründerin. Und wir haben gerade das so stark erlebt, dass es notwendig ist, und das mache ich jetzt so als Lösungsvorschlag, wirklich Übergaberituale zu machen. Ja? Übergaberituale in dem Sinn, so wie wie Walter Wulver gesagt hat, wir wollen ja gern was wissen und wir wollen ja hören. Ja? Und die andere Generation hört zu und sagt ja und erzählt dann und man begegnet sich mit Respekt und mit Zuhören. Und dann sagt die ältere Generation, okay, ihr übernimmt es jetzt und ihr macht es zum Teil anders und wir sehen das auch mit, ihr müsst es nicht so machen wie wir, ja. Und die Jüngeren sagen, ja, danke für das, was ihr schon gemacht habt an Arbeit und wir nehmen das mit rein und machen da was anders. Also es braucht so einen respektvollen, eine respektvolle Form von Übergabe, ja. Wie bei Bauern dürfen und bei Firmen. Ja, braucht es auch bei solchen Themen, ja, und auch im Feminismus.
Ja.
Also ich möchte abstreiten, dass es so ist, dass es versandet ist. Es ist sozusagen gerade jetzt bei diesem Thema, was jetzt hier so stark hier Platz gegriffen hat mit ich meine, das ist sehr wohl das, was die erste Generation von Feministinnen geleistet hat in den 70er Jahren schon, ist sehr wohl bei uns, also in meiner Altersgruppe, noch angekommen. Und sozusagen, ich blicke mit Staunen auf dieses Nichtwissen. Du erscheinst mir wie eine Frau aus den spätestens Mitte 60er Jahren, die hier spricht. Ich habe hier immer wieder geschaut und gedacht, gibt's das? Die sitzt wirklich hier. Das ist jetzt keine Toneinspielung von irgendwo aus den 60er Jahren. Ich bin also sozusagen erschüttert, wie das dann sozusagen irgendwie nicht mehr angekommen ist von Mutter auf Tochter oder ich weiß es nicht sozusagen, wo es gehakt hat. Es ist sehr wohl noch weitergegangen, es ist sehr wohl, ich muss sagen, ich lebe in einer anderen Welt, ja, in einer anderen Welt, wo jede irgendwie weiß, wie eine Wurfbau aussieht. Ja? Also, ja,
das ist schön, aber das ist halt das ist
die Realität. Ich weiß es nicht, wo es da hakt. Ja? Und ich denke mir auch, und das ist das für mich zu meinem zweiten, sozusagen die Frage, die ich mir stelle, ist, was wollen Verlage, was will diese Buchproduktion mit diesen Büchern, ja? Wo sozusagen ja auch gewisse Klischees bedient werden, wo Begriffe gespielt werden wie Heldinnen. Man sagt mir immer, Heldinnen, ist das muss man verwenden, wenn man junge Frauen ansprechen will. Frage, muss man das denn wirklich? Kommt dieser Begriff denn wirklich so gut an? Ist diese Kritik am Heldinnenbegriff aus der Linken, aus der Frauenbewegung, Heldinnenbegriff, wirklich völlig weg, ist das gar kein Thema mehr. Keine hat jetzt irgendwie darauf Bezug genommen, dass da am Titel zweifach Heldinnen steht. Ich meine, was ist das? Ja? Sozusagen, wie geht ihr damit um? Das hätte mich jetzt eigentlich noch interessiert. Ja? Sozusagen, was wird in Buchproduktionen, und die Verlagsprospekte sind ja voll von Sachen wie diesen, was will das? Ja? Warum greifen die das auf? Warum stürzen sich alle auf gewisse Feministinnen und treten Debatten los, die Nischenthema eigentlich sind, angesichts dessen, was wirklich besprochen werden müsste? Warum halten wir uns sozusagen mit dem auf?
Ja, vielleicht können wir ganz kurz in der Gruppe, weil wir glauben, wir drei fühlen uns da alle recht angesprochen. Wir haben das einfach in der Schule nicht gelernt über unsere Geschlechtsteile, und da kann man sich ja fragen, was wurde vor 30 Jahren getan, um das in die Schule dann richtig reinzubringen.
Es gab Initiativen.
Ja, aber es hat sich nichts gebracht anscheinend, wenn wir das nicht so mitbekommen haben. Wenn ich das erst durch die Lehrveranstaltung letztes Semester so herausgefunden habe. Und was auch bei mir zum Beispiel.
Bitte?
Die Mütter haben euch.
Nein, eben, das ist aber auch bei mir irgendwie, glaube ich, kulturell bedingt, dass man in der Türkei, dass das noch ein extra Tabuthema ist.
Ja.
Ja. Und du hast gesagt, jetzt verwend keine Tampons, bis du verheiratet bist, weil, weißt du, Jungfrauhäutchen, was es eigentlich gar nicht gibt. Aber da kann man sich diese Frage stellen.
Und ich glaube, wir sind da alle drei da, und das bin nicht nur ich, die in der Zeit stecken geblieben ist. Das sind einfach die richtigen Probleme, die junge Frauen heute haben.
Ja.
Das ist, wie wohl wir im Spiegel anschauen, wie wir da unten ausschauen, das ist ein richtiges Problem. Und es tut mir leid, dass du das Gefühl hast, dass meine Mama mir nicht genug erzählt hat, aber ich finde nicht, dass die Last Jugendliche aufzuklären, Bildung über Feminismus an Müttern hängt. Also, wo kommen wir denn da hin? Also, und ich finde, wenn
Mütter das nicht tun.
Naja, Mütter sollen es tun, aber es ist halt nicht jede Mutter so, dass sie das machen kann. Ihre Mutter nicht, meine Mutter nicht, ihre Mutter vielleicht auch nicht, vielleicht ihre Mutter zufällig auch nicht und ihre auch nicht. Aber es sind da ganz viele Leute in dem Raum, die das gleiche Problem haben und zu sagen, das Problem gibt es nicht, weil das schon mal behandelt wurde. Ja,
was wir gemeinsam tun könnten, ist, wir schauen uns Schulbücher an, wie sie heute ausschauen. Dann können wir uns gemeinsam überlegen, okay, wie können wir das jetzt verändern, damit wir dieses Problem, was wir gerade jetzt hier haben, in 30 Jahren zum Beispiel nicht haben.
Aber das ist ja genau das, was wir die ganze Zeit besprechen, ist, sie wertschätzen, miteinander auszutauschen. Zu mir jetzt da abzusprechen, dass das dieses Problem existiert und dass ich nicht in der richtigen Welt. Ich sprich jeden Tag mit Leuten in meinem Alter und das ist ein Problem. Es tut mir leid. Und
ja, aber das finde ich ja so krass, dass das ein Problem ist. Verstehst du?
Ja, aber man kann nicht sagen, das ist kein Problem. Und das
nein, ich habe ja nicht gesagt, das ist kein Problem. Ich sage nur, es fasziniert mich, dass dieses Problem noch immer da ist. Okay?
Oder hat sie nicht die Schuld? Da haben die Verlage Schuld und sonst. Aber da muss ich halt nicht so laut sein.
Das ist die Frage, wo hakt's?
Okay.
Ich wollte nur in einer Sache einhaken, dass ich glaube, dass wir dieses Problem der Generations- der Wissenübergabe auf den Feminismus beschränken können. Das ist überall das Thema. Wenn man sich, zum Beispiel wie ich mich sehr mit Musik beschäftigt, dann heißt es auch immer, ja, wir respektieren die Alten, die Klassiker nicht mehr genug. Das ist so oft ein Thema, dass Wissen nicht an die neuen Generationen übertragen wird und die neue Generation alles anders machen möchte, weil wir sind jetzt jung und wir sind frisch und die Alten sind weg. Und das ist kein Feminismusproblem, das ist, sehe ich, in sehr, sehr vielen Ebenen und Sphären. Das ist das Einzige, was ich dazu noch hätte hinzuzufügen.
Also einfach eine Generation ablösen.
Ja, es ist immer, du sagst es ja, was Altes ist alt. Und, ja.
Also jetzt haben sich richtig viele gemeldet. Du warst einer und dann warst du hier und hier.
Ja? Ich möchte nur sagen, das Problem wird noch Jahrzehnte dauern. Und zwar, weil es nicht in den Sprachgebrauch, weil es solange nicht darüber gesprochen wird, solange wir keine Sprache haben für dieses Organ. Ich habe zum Beispiel zu meiner Tochter gesagt, das ist dein Möserl. Ja? Und die ist in die Schule gegangen und dann ist sie zurück und gesagt, Mama, was sagst du für ein blödes Wort, das heißt Scheide. Ja. Und ich habe gesagt, um Himmels Willen, das haben wir doch überwinden wollen, das Wort Scheide. Ja? Und jetzt will sie von den anderen Mädchen hört sie Scheide, ja, weil das ist üblich, ja. Und ich habe ihr erklärt, das ist ein winziger Teil davon, ja. Und ja, solange wir, und Vulva, das ist wieder so ein Luxuswort, gell? Vulva, wer sagt schon Vulva? Das ist ein tolles Wort, ja. Aber es ist auch wieder ein Wort, das nicht in den Sprachgebrauch, das lange, lange, lange braucht, bis es in den Sprachgebrauch eingeht, bis die Leute da draußen sagen, wie geht's deiner Wunde?
Dann sagen wir auch immer noch Schamlippen.
Und dann sagen wir noch Schamlippen, ja, und all diese Dinge.
Also ich glaube, die Frage an sich, wie es meiner Vulva geht, habe ich noch nie gehört.
Nein, so nicht. Das fragst du nicht.
Ich wollte noch sagen, es geht auch um die männliche Besetzung dieses Organs, ja, dass wir uns verteilen, dass wir eine andere Selbstdefinition haben oder eine andere Liebe oder eine andere, besonders wenn du lesbisch bist, ja, hast du einen anderen Zugang zu diesem Organ. Ja? Und das ist alles ein sehr, sehr langer Prozess. Wir müssen uns die Wildheit dieses Organs zurückerobern und sie nicht auf dem Tablett für den Mann servieren müssen. Ja? Um diese Dinge geht es, um Wilderness, ja, also um eine gewisse Selbstgebrauch, ja, Selbstdefinition, und da hinkt die Sprache einfach noch hinterher. Und solange wir die nicht haben, wird es schwierig sein, wird es lange dauern. Wie sollen die Lehrer darüber reden? Sie sagen auch Vulva. Und die Kinder denken sich, was hat denn die schon wieder mit ihrer Vulva? Das ist noch nicht im Sprachgebrauch.
Ja. Genau. Da kommt.
Ich wollte noch sagen, bevor wir da in grenzenloses Erstaunen und Verzweiflung und Depression verfallen, möchte ich einmal festhalten, dass die jungen Frauen heutzutage wesentlich selbstbewusster sind, wesentlich mehr für ihre Rechte eintreten als früher. Also es hat sich sehr wohl sehr viel geändert. Für uns, wir merken es halt einfach nicht, wenn man mittendrin steckt. Aber im Vergleich zu den 70er Jahren, wo ich da sozialisiert worden bin, und jetzt hat sich gewaltig viel geändert. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass das ein ganz normaler Lernprozess ist. Kinder lernen, wenn sie Dinge für sich neu entdecken. Und man kann ihnen nur Hilfestellungen geben und sagen, greift es hinter ihm, weil das ist heiß. Aber lernen tut jedes Kind, indem es neugierig ist und selbst Erfahrungen macht. Ich finde es selbstverständlich, dass die Kinder es immer wieder neu machen. Ich finde da überhaupt kein Problem dabei. Ich möchte selber sehen, was los ist. Ich verlasse mich nicht darauf, dass meine Mutter oder Großmutter mir erzählt. Und das Problem der Kontinuität sehe ich darin, dass unsere Geschichtsschreibung nach wie vor männlich ist und nicht weiblich. Es gibt keine weibliche Geschichtsschreibung. Und das ist das, was uns, das ist unsere Geschichte, ist das, was wir gemeinsam erlebt haben. Und wenn das nur männlich besetzt ist, dann fehlt alles das, was vom Feminismus oder von Frauen erlebt wurde, fällt einfach weg. Also da müssen wir dann mal ansetzen, dass es eine weibliche Geschichtsschreibung gibt, nicht nur immer männliche.
Es hat ja Ansätze gegeben in den 90er Jahren mit Her Story, erinnert ihr euch? Wo viele Frauen erzählt haben, in ein paar Ländern, das war ein EU-Projekt, in ein paar Länder von ihren Geschichten.
Das ist auch punktuell.
Leider Kontinuität. Ne? Ich bin ganz sicher, aber es gab es. Und
ich meine, dass sie das neu entdecken, finde ich selbstverständlich. Finde ich sogar gut. Und Kinder lernen so. Das ist der Lernprozess.
Okay, ich muss kurz meine Gedanken machen, weil jetzt noch so viel gesagt wurde. Zu der Sache, dass das immer, also stetig ein Problem, sage ich jetzt mal, sein kann, ist, glaube ich, also meine Meinung, dass eine Gesellschaft immer dynamisch sich weiterentwickelt und wir deshalb uns immer daran irgendwie auch anpassen müssen mit unseren Methoden, mit auch der Wortwahl und so weiter, was eben geschieht. Und Sie haben vorhin gesagt, dass es auch um eine Positionierung dann geht in verschiedenen Gebieten auch, ja, ob jetzt Umweltthemengebiete, ja, Umweltpolitik oder was weiß ich. Und da finde ich gerade, also eine Freundin von mir ist auch bei Viva La Vulva aktiv und ich finde den Ansatz gut, und vielleicht wird deshalb Feminismus auch als aggressiv bezeichnet, weil es ein Wertesystem, was in unserer Gesellschaft ja, also weil wir ja so modern sind und offen, was irgendwie angegriffen wird, weil die Wertevermittlung manchmal an mancher Stelle irgendwie ja nicht so positiv für die Frauen ausfällt, sage ich jetzt mal aus auch meiner eigenen Erfahrung, dass das eben ein Ansatz ist, den Frauen zu sagen, okay, Männer profilieren sich, ich spiele Fußball, Männer profilieren sich immer so über ihre dicken Eier, keine Ahnung, wenn sie ein Tor geschossen haben, und das ist irgendwie eine Methode, den Frauen zu sagen, okay, das hast du im Schritt und das ist auch super und darauf kann man damit kann man einen Mut machen und darauf kann man aufbauen und dann sagen, okay, wir haben jetzt Mut gefasst und jetzt können wir unsere Wertvorstellung, unser Wertesystem irgendwie versuchen zu verändern, egal in welchem in welchem Bereich irgendwie auch, ob es jetzt die Natur betrifft oder gerade auch die Politik. Ich finde, es ist eine, ja, irgendwie trauen sich die meisten Frauen auch wenig zu sagen, weil sie diesen Mut nicht haben, weil sie immer als die Schwächeren dargestellt werden oder gesagt kriegen, das kannst du nicht. Und vielleicht als Beispiel gerade dafür, dass es für mich auf Werten basiert ist, ich bin an der Fachhochschule, ich studiere einen technischen Studiengang, ich habe vorher Sportwissenschaft und deutsche Literatur studiert. Als ich mich da vorgestellt habe, haben mich alle ausgelacht und ich dachte so, was habt ihr gegen deutsche Literatur? Nur weil ihr alle aus der Technik kommt und keinen geraden Satz bilden könnt. Ja, nur eine Art. Und auch heute hatte ich einen Lehrenden vor mir, der total kompetent über Wirtschaft geredet hat und dann kam auf einmal so, wir hatten halt verschiedene Themen und so weiter und dann kam, ja, mit dem Schmiergeld, da kann man sich dann Alkohol kaufen und ja, das andere will ich nicht erwähnen und guckte mich so an und ich so, okay. Und vorher kam irgendwie sowas von wegen, was war das jetzt? Das habe ich total verloren. Auf jeden Fall dachte ich, er ist die lehrende Person und er vermittelt, ich war die einzige Frau im Raum mit 13 Jungs, er vermittelt den Werte. Meinetwegen ist es so, dass man Männer im Marketing einlädt zu Men-Only-Weekends, ja, wo dann irgendwas passiert. Ja, mir ganz egal, meinetwegen ist es so. Aber er als lehrende Person vermittelt Werte an die Männer, die mit mir im Raum sitzen und lacht eigentlich darüber, dass ich mich darüber aufrege. Ich habe dann laut What the fuck gesagt und dann hat er mich gefragt, was hast du gerade gesagt? Und ich so, ja, Entschuldigung, ist mir halt, weil ich drauf nicht klar kam, dass ich in einer Institution, in der alle, in der wir ausgebildet werden, Werte vermittelt werden, die komplett falsch sind einfach. Also ich und dann werd ich als aggressiv bezeichnet, wenn ich aufstehe und sage, was zur Hölle labern Sie da bitte, ja? Und werde, also weiß nicht, ich würde jetzt Feminismus als Konzept vielleicht auch bezeichnen, weil es die gleiche Grundlage hat. Ich bin für die Frau, ich bin für die Gleichstellung der Frau. Vielleicht bin ich dadurch schon Feministin. Ich bin jetzt niemand, der auf die Straße geht und protestiert oder so, aber weiß nicht, ja. Aber für mich sind es eben die Werte, die vermittelt werden müssen. Und die Vermittlung neuer Werte, die muss eben an die Dynamik der Gesellschaft irgendwie angepasst werden. Und deswegen finde ich nicht, dass wir vergessen, was früher schon gemacht wurde, sondern dass wir einfach in unserer Generation das anpassen an die heutigen Gegebenheiten und mit Methoden vielleicht auch. Ja.
Und Medien offenbar.
Medien, ja, vor allem Medien, ja. Ich meine, jeder hängt am Handy rum. Das heißt so.
Ja, ich muss doch mal nicht antworten. Also ein Punkt für mich ist die Diagnose des heutigen Abends und des Podiums, also ist jetzt nicht so empört, wie es die Margit jetzt formuliert hat, sondern für mich ist es eher ein Zeichen dahingehend, dass ich den Eindruck habe, es ist der Feminismus als Mainstream einfach in keiner Weise so als Mainstream angekommen, wie wir als Feministinnen glauben möchten. Und das ist für viele, und gerade wenn es um Körperpolitiken und um Sexualität geht, dann ist man ja mit einem unheimlichen Backlash sozusagen, was konservative Körperbilder betrifft, konfrontiert. Und so gesehen finde ich die Initiative von Viva la Vulva, also methodisch, also unheimlich interessantes Forum und eine Möglichkeit sozusagen auch junge Frauen mit dem Thema der eigenen Sexualität in Kontakt zu bringen. Und ich würde mir wünschen, wenn diese Initiativen oder diese Auseinandersetzung in Hinsicht auf mit dem eigenen Körper und der Vulva im Sinn von Wissen ist Macht, auch zum Beispiel im Sexualunterricht in den Schulen eingeführt, also vermietet werden könnte, wäre das großartig. Und ich werde das auch bei meinen nächsten Workshops mit Sozialpädagoginnen, Sexualpädagoginnen, die in Schulen unterrichten, die Initiative auf jeden Fall mit erwähnen und vorstellen, wenn ich darf, weil ich das einfach interessant finde, das alleine mir das vorzustellen, dass in einem Workshop Vulvas gebastelt werden, alleine um die Kenntnisse, die damit erarbeitet werden, sichtbar zu machen, das finde ich großartig und extrem notwendig, von der Kindergartenalter bis ins Gymnasium.
Ja, wir arbeiten.
Ich finde das so gesehen auch nicht als isoliert stehend und unverbunden mit dem, was ich selber in den 80er Jahren in Anlehnung an Anja Meulenwelt gemacht habe und mit den Selbsthilfegruppen, mit denen wir begonnen haben und was wir dann in den Mädchenberatungsstellen aufgebaut haben. Also ich finde, dass es da schon eine rote Linie gibt, aus meinem Verständnis, aus meiner Wahrnehmung jetzt auch.
Ja, wir arbeiten auch ganz stark mit Sexualpädagoginnen in dem dort zusammen und vor allem jetzt auch, wenn man darüber redet, dass eigentlich ist fast so, also dieses Verbot von externen Vereinen an Schulen, dass man nicht mehr an Schulen gehen kann und sexuelle Aufklärung machen darf als Verein. Also die waren da sehr stark betroffen eben darüber, dass solche Workshops nicht mehr angeboten werden können in Schulklassen. Und gerade wie wir da hören, ist das einfach was in Schulen noch immer ein bisschen fehlt und da finde ich auch richtig, dass man da ansetzt.
Es gibt noch zwei Meldungen und dann, ja.
Es war, also sich vor so vielen Leuten zu ordnen, ist immer anstrengend, aber ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn die Leute wissen, von welcher Position man spricht. Also ich bin eine Transperson und ich möchte ganz kurz eine kurze Anekdote erzählen vom letzten Wochenende. Ich bin von Berlin nach Wien geflogen, also abgesehen davon, dass Wien scheiße ist. ich bin beim Reisen extrem privilegierte Person, bin weiß, habe einen EU-Pass und am Flughafen habe ich dann gebiet. Und ich weiß, dass die Menschen mich meistens als Frau lesen, bin dann zur weiblichen Security-Person gegangen. Und dann haben sich die beiden Security-Personen laut über mich lustig gemacht und sich gegenseitig gefragt, ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin. Mich dann irgendwann auch gefragt und ich habe dann aufgeklärt, dass ich keins von beiden bin. Und es gibt ja tatsächlich auch in Deutschland einen offiziellen dritten Geschlechtseintrag. Und es war dann trotzdem, also sie haben sich einfach nur über mich lustig gemacht. Und dann hat mich doch die weibliche Person abgetastet, auch sehr auffällig im Brust- und im Genitalbereich, sehr übergriffig, um dann zu sehen, so was für Genitalien hat die Person. Das ist nicht zum ersten Mal passiert, ich bin nicht die einzige Person, der das passiert, das passiert ganz, ganz vielen Menschen. Und ich möchte sagen, dass ich erstaunt war und sehr gespannt und jetzt im Nachhinein sehr enttäuscht, dass hier bei so einem feministischen Panel extrem viel über die Vulva als das weibliche Geschlechtsorgan gesprochen wurde, generell einfach viel über diese. Also vorher hat es auch schon wer erwähnt mit Gleichsetzung von Frauen und Natur. Ich glaube, du hast es gesagt. Und das, also so dies, ich muss einfach sagen, ich bin extrem enttäuscht, was für mich einfach so anstrengend ist, sowas ständig zu hören und unsichtbar gemacht zu werden als nicht-binäre Person. Ich an die ganzen Transfrauen denke, die sich von, ich nenne es mal Pussy-Feminismus, extremst ausgeschlossen fühlen und das auch sind. Und gleichzeitig zum Beispiel Transmänner oder nicht-binäre Personen, die eine Vulva haben, sich aber nicht als Frau sehen, oder auch einfach Intersex-Personen, die ganz unterschiedliche Genitalien haben. Ja, und ich, also ihr habt ja alle gesagt, ihr nehmt gerne Kritik an und ich würde das gerne einfach so weitergeben. Und ich glaube, da gibt es auch viel, wo man sich selber austauschen kann und weiterbilden. Und ja, ich würde euch bitten, darauf zu achten in Zukunft.
Danke.
Super. Ja, stimmt.
Das ist schön, das auch zu ergreifen, weil das nochmal eine Problematik ist, mit der ich mich auch oft konfrontiert fühle, weil ich mich in meinem Sprachgebrauch schwer tue. Auch im Schreiben und Kommunizieren, auch zum Beispiel online, wo es immer kürzer werden muss. Und dann, ja. Ich wollte aber eigentlich einen Appell, also das Vor- diese Möglichkeit hier nutzen, einen kurzen Appell an die Solidarität nochmal zu machen, weil ich das Gefühl habe, immer ganz stark, wenn man an den Gedanken, also wenn man daran denkt, dass man immer sagt, das Patriarchat zum Beispiel, als, nicht als Feindbild, sondern einfach als überstehende Macht und wir unter Anführungszeichen als Frauen, als Unterdrückte, dann gilt es ja auch als Mittel, die unterdrückte Gruppe untereinander aufeinander nicht zu hetzen, also das kann man heutzutage, glaube ich, nicht mehr sagen, aber dann geht es ja auch darum, die unterdrückte Gruppe unterdrückt zu halten, indem man schaut, dass sie sich natürlich nicht verbündet. Und ich glaube, da ist Solidarität nochmal ein ganz wichtiger Aspekt und diesen Appell wollte ich hier gerade nochmal einbringen, dass es um Zusammenarbeit geht und dass ich es auch zum Beispiel in Ordnung finde, wenn sich die eine Gruppe dafür ansetzt und die andere dafür und dann arbeitet man aber zusammen, aber dann können zwei Gruppen genau das abdecken, was, genau, danke.
Super, danke.
Ja, wir kommen eh auch zum Schluss. Ich würde einfach sagen, in der umgekehrten Reihenfolge, so auf die Schnelle, also ich denke, innerhalb doch einigermaßen kurzer Zeit sind wir extrem weit in vielem gekommen und ich merke für mich, das Bedürfnis weiter zu diskutieren, bessere Bücher mit euch zu diskutieren.
Wieso?
Ja, und irgendwie dran zu bleiben. Also ich merke, also so, für jetzt reicht es auch mal. Ja? Und ich möchte auch gleich sagen, dass ich habe einen Tisch reserviert und Raum, weil wir hier um 21 Uhr raus müssen. Gleich da drüben am Karmeliterplatz 25 im Teba. Da können wir dann quasi informell weiter diskutieren. Karmelitermarkt, Entschuldigung, danke. Richtig, richtig. Karmelitermarkt 25 gleich da vorne. Ich ende jetzt einfach damit, dass ich finde, wir sind sehr weit gekommen. Ich bin mir sicher, dass heute Nacht und morgen und übermorgen wird mir noch einiges einfallen, was ich hätte sagen wollen sollen, was mir jetzt erst auffällt. Und was noch zu kurz war, was zu wenig war, wo, also so. Ja. Aber in diesem Sinn will ich endlich schließen mit
schauen wir, wie wir weiter tun. Ich hätte Freude daran, weiter zu diskutieren. Einfach so.
War so eine Runde. Okay, ja, dann würde ich mal Danke sagen für den vielen Input, auch von den ganzen Leuten, die heute gekommen sind, um mit uns das Thema zu diskutieren. Es war wirklich sehr insightful, ich glaube, für alle von uns. Also wir haben, denke ich, uns gut ausgetauscht. Ich finde, wie gesagt, dass das eigentlich mehr passieren muss und nicht nur Anschuldigungen gegenüber einer anderen Generation gebracht werden soll. Und das beziehe ich in beide Richtungen. Die einen, die sagen, ja, warum nehmt sie nicht das? Die anderen, die sagen, ah, wir müssen alles neu machen. Sondern einfach ein Austausch, wo man sie gegenseitig auch mit Respekt behandelt und nicht einander beschuldigt. Und ich finde, das haben wir heute da zum ersten Mal ein bisschen eingeleitet. Und ich möchte mich einfach bedanken, dass an allen, die da beteiligt waren, dass das Event so, wie es jetzt war, möglich war.
Ja, ich will mich auch bedanken, dass ich dabei sein durfte. Ich habe noch nie bei so einer Diskussion mitgemacht. Ich bin ziemlich nervös. Danke vor allem für den vorletzten Kommentar. Das werde ich mitnehmen. Das war voll berechtigt und wichtig. Und ja, ich habe einiges mitgenommen. Ich hoffe, wir alle haben viel mitgenommen.
Ja, ich möchte mich auch beim Stichwort bedanken für diese Einladung zu diesem Gespräch. Ich habe es sehr spannend gefunden und aufregend eigentlich. Und ich wünsche mir, dass es kein singuläres Ereignis bleibt, sondern dass wir dem Feminismus noch mehr auf die Schliche kommen.
Ja, auch von mir natürlich, danke. Vielleicht noch der Appell am Ende, dass man niemals, also wir alle niemals vergessen sollten, dass Feminismus multidimensional ist. Und dass für alles, was wir lernen, gibt es so viel mehr, was wir noch nie gehört haben. Und wie gesagt, der vorletzte Kommentar, das, genau wie ich mich immer aufrege und sage, dieser Diskurs ist mir jetzt zu sehr auf das gerichtet, wir vergessen immer, was wir alles nicht sehen.
Ja.
Und deswegen immer offen bleiben und immer merken, dass man immer nur eine Dimension in einem Riesenspektrum widerspiegelt. Also, so sehe ich das zumindest. Und ich hoffe, dass dieses, was auch immer wir sind, dabei helfen kann, diese Dimensionen ein bisschen sichtbarer zu machen, auch wenn sie unzählige sind vermutlich.
Und damit schließen wir. Danke allen.